Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, Paul's Guitar Cast geht im Jahr 2022 weiter. Ich hatte jetzt eine, ja, unangekündigte, wie ich das immer so mache, Winterpause. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt entspannte Feiertage gehabt. Ihr kennt das Spiel. Und das Geile ist, in der letzten Folge war Thorsten zu Gast und es geht direkt weiter mit dem nächsten Thorsten. Das fügt sich direkt so an und ich habe heute am Start Thorsten Scholz von den Beatsteaks. Herzlich willkommen.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Hi.
Tag, Paul, danke, dass ich da sein darf.
Ey, hi. Ich freue mich tierisch. Wir haben ja schon jetzt länger mal versucht, da irgendwie auszumachen und ja, easy ist jetzt, ne? Das Jahr ist ja lang genug und deswegen geil, dass das spontan heute geklappt hat. Und erstmal bist du gut ins neue Jahr gekommen.
Ja, ganz ruhig tatsächlich. Ich bin mit meiner Familie, also so mit Tochter, mit meiner Schwester und mit der Mutter der Tochter an die Ostsee fahren und wir haben da einfach mit unserem Handy in Himmel geleuchtet kurz,
okay.
Um 12 war, weil natürlich auch da nichts los war.
Ja.
Und das, was man an Feuerwerk hätte sehen können, im entfernten Ostseebad Wustrow oder so, oder Dierhagen, das ist da, wir waren auf dem Darß, Fischland, das hat man nicht gesehen, weil es so diesig war. Also war wahnsinnig ruhig und wahnsinnig belanglos, was ich aber ganz geil fand, weil in Berlin bleiben hätte auch keinen Sinn gemacht, weil auch hier war ja ein Schluss.
Ja.
Außer, dass ein paar Trottel wieder versuchen, sich umzubringen mit irgendwelchen China-Billern, die sie sich im Ausland besorgt haben. Und darauf habe ich mit fast 50 echt einfach gar keine Lust mehr.
Ey, voll, also ohne Scheiß, ne? Ich muss gestehen, wenn Silvesterknaller generell verboten werden, habe ich gar kein Problem mit. Also es ist, ich finde es geil, wie es ist. Ich stehe auf Knallerei auch gar nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass das auch jetzt so in den letzten zwei Jahren so relativ ruhig war. Und ja.
Auf jeden Fall, wir haben tatsächlich versucht, wenigstens noch so ein paar Wunderkerzen zu kriegen oder irgendwelche Dinge gearbeitet. Die haben ja überhaupt nichts. Wir haben dann überlegt, ob wir irgendwie mit Benzin oder ob man sich irgendwas selber basteln kann.
Ja.
Wahrscheinlich, wenn man in Schlecker geht oder in Rossmann, kann man sich da bestimmt irgendeine chemische Sache zusammenbauen.
Ja, das geht.
Ich werde nächstes Mal auf alle Fälle ein Kilogramm Magnesium besorgen und das irgendwie dann anzünden, damit man wenigstens, also so ganz ja nicht, so ein paar Hummeln oder so hätte ich schon ja nie gehabt oder irgendein Goldregen. Also weil meine Tochter Judy ist jetzt, na gut, nächstes Jahr ist sie 14, dann feiert sie nicht mehr mit uns, aber diese da war sie schon so ein bisschen geknickt, dass wir überhaupt nichts machen konnten. Aber am Ende bin ich da bei dir. Also ich brauche diese, vor allen Dingen brauche ich diesen Kleinkrieg nicht, wenn sich dann diese Idioten mit irgendwelchen Knarren einfach gegenseitig versuchen, die Murmel vom Hals zu schießen, da bin ich halt einfach so ein bisschen. Das fand ich aber schon immer äußerst hängen geblieben, selbst als ich in dem Alter war. Ich fand das mal mit 12 irgendwie ganz geil, Briefkästen von der Wand zu fetzen,
ja,
mit den Dingern.
Ja.
Oder hab auch mal gekickt, was im Auspuff passiert bei so einem Knaller. Aber das war noch zu Ostzeiten. Da war, ich weiß nicht, und irgendwann danach, also als ich dann angefangen habe, zu Partys sehen zu können mit so Mädels und Alkohol und Tanzen, habe ich lieber das gemacht, als draußen mit irgendwelchen anderen Typen rumzurennen und mich gegenseitig versuchen umzubringen.
Ich habe das im Teenie-Alter auch mal so ein bisschen rumgeknallt, aber ich erinnere mich an eine Party irgendwie, die ich mal hier auch, weiß ich nicht, mit 17, 18 gemacht habe und das ist so eskaliert, weil dann auch die ganzen Leute von mir dann irgendwie angefangen haben, sich mit Raketen so ein bisschen abzuschießen. Ich dachte mir so, ey komm, das ist mir, lass mal sein, ey, das...
ja, auf jeden Fall.
Das muss ich auch nicht haben, deswegen bin ich auch ganz froh, dass das, wie gesagt, ein bisschen entspannter war und es kann, kann ja auch nur, hoffen wir mal, dieses Jahr nur besser werden, ne?
Auf jeden Fall. Luft nach oben ist allemal, da hast du recht,
Aus so vielen Gründen. Ich habe dich ja aus einem guten Grund gefragt, warum ich Podcast mit dir machen möchte.
Echt? Ja, ich frage mich immer, warum ich jetzt bei deinem Podcast, also wegen Nerd Talk kann es nicht sein.
Das ist hauptsächlich, Thorsten, du erfüllst die Bassistenquote, so, weil ich brauche dringend Bassisten bei dem
Podcast. Ja, okay,
ey. Und dachte so, wen kannst du fragen, dachte, ey, frag doch mal Thorsten Scholz von den Beatsteaks. Ich muss gestehen, ich bin seit Teenie auf jeden Fall immer noch ein riesengroßer Beatsteaks-Fan, deswegen finde ich das natürlich ultra geil, dass du den Podcast mitmachst, so.
Vielen Dank.
Dankeschön. Bin mit euch auf jeden Fall groß geworden und habe euch auch nur, also prallerweise echt nur einmal live gesehen. Ja, das war 2011 in Münster mit Kraftklub, sogar als Vorband, als Support. So, also schon
in dieser Halle damals, in der großen Halle.
In dieser Messehalle, genau, richtig. Und davor hatte ich, glaube ich, die Chance, irgendwann habt ihr auf dem Ring gespielt und war, ey, shame on me, aber ich habe mich dann echt für Type O Negative entschieden, weil ihr habt parallel mit Type O Negative gespielt.
Aber und du, da wir noch leben und Type O Negative ja aus bekannten Gründen nicht mehr, hast du dich komplett richtig entschieden. Ne? Weil uns kannst du ja hoffentlich dieses Jahr hoffentlich irgendwann sehen.
Ja.
Und Type O geht ja nicht mehr, von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Da habe ich mir rückblickend dann auch gedacht, so, und dachte, okay, cool, und nee, aber trotzdem, deswegen freut mich das umso mehr und vor allen Dingen auch bis Sandberg-Endorser. So, ich hatte auch schon mal, glaube ich, dein Signature-Bass auch schon mal in der Werkstatt gehabt. Und
Okay.
Ja, ist schon länger.
Ja, ist ein bisschen blöd, dass du mich interviewst, weil ich habe jetzt eine Folge gehört, wo du dich mit Lutz, meinem Freund Lutz, getroffen hast. Ja. Und dann hat mich natürlich interessiert, weil du immer von einem Laden sprichst. Du kommst aus dem Ruhrpott, oder? Das klingt zumindest so.
Ja, ich komme aus dem Pott, aus Essen, genau. Ja.
Aus Essen, ja, da hast du uns ja, wir haben ja mal in der Essener Grugerhalle gespielt. Da habe ich gerade so ein bisschen gehofft, dass du sagst, dass du damals da warst. Das war richtig geil. Das war so, ist eine, so eine mega Halle. Ich weiß nicht, ob da immer noch Konzerte stattfinden, jetzt ausgenommen von Corona.
Ja.
Mittlerweile ist da, glaube ich, viel so Schlagerkram und irgendwelche Komiker oder wie die jetzt heißen, Comedians heißt, sagt man ja. Aber wir haben da mal irgendwann gespielt. Ey, Dicker, das war legendär. Das ist so eine geile Halle, das klingt so geil und das hat so einen Spaß gemacht. Und wir sind danach noch stundenlang durch diese schmutzige Halle und haben Kippen gesammelt, wir haben Geld aufgesammelt, alte Brillen. Da ist so viel unten verloren gegangen. Da hatte ich jetzt ein bisschen gehofft, dass du sagst, da. Aber Münster war auch immer geil. Also da kam man mit Kraftklub die Tour, die hat auch Bock gemacht.
Ja, da waren die vor allen Dingen noch, da haben die noch nicht mal das erste Album rausgehabt. Das war, glaube ich, echt so, wo die dann danach dann groß geworden sind. So, ne?
Und gab diese EP,
genau.
Diese Adonis-EP oder so. Ja.
Genau, da war, glaube ich, ein, zwei Songs dann, glaube ich, von denen drauf. So. Und ich hatte die live gesehen, dachte so, war richtig cool. Und ich glaube, ihr habt damals, das war, glaube ich, die Tour zu der Boombox, wenn mich nicht alles täuscht, muss das gewesen sein. So, das wird so, mein ich, hingekommen. Als sie in Essen gespielt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht war ich da, weiß man, das war?
In der Ruhrhalle? Ja, ich glaube, Essen war noch vorher.
Okay.
Das war dann, glaube ich, Essen muss, also ich bin ja da auch mit Zahlen ultra schlecht. Ich habe mich da auch überhaupt nicht vorbereitet. Aber man weiß ja ungefähr, wie lange Kraftklub jetzt am Start sind. Das muss jetzt wohl auch so ein bisschen mehr als 10 Jahre sein, wa?
Jo.
So ja. Boombox ist, also jetzt sind es immer, wir nehmen jetzt mal diese 3 Jahre Pandemie oder plus minus, ja, ist der bei uns jetzt, sind so 12, 13 Jahre und ich glaube, Grugerhalle war davor. Das war so die Zeit, da haben wir halt in Köln gespielt, in diesem Palladium 2-3 Mal, dann die Westfalenhalle gemacht und dann war immer noch genug Kapazität, um in der Grugerhalle zu spielen, um in Münster, also das ist ja alles irgendwie, wie sagt man, 1-Live-Gebiet, der Sektor.
Ja, genau.
Und da haben wir, glaube ich, in jeder scheiß Halle, die da irgendwo noch rumstand, haben wir da spielen können und die waren dann irgendwie auch glücklicherweise voll. Das war so diese Voll-High-Zeit und
ja.
Das muss schon ein bisschen her, das ist auf alle Fälle schon ein bisschen her.
Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, da musst du mich vielleicht ein bisschen korrigieren. Du bist ja, glaube ich, seit der Living Targets erst bei den Beatsteaks, oder nicht, ne?
Die, das ist die dritte Platte, war ja genau, die 48, 49, da war genau. Noch Steffi.
Jo.
Dann kam Launch,
ja.
Nee, Steffi und Ali, dann kam Launch, da war noch Ali dabei und Thomas. Und ich bin zu den Aufnahmen oder kurz vor den Aufnahmen zu Living Targets dazugekommen. Bin dann halt in Köln mit bei den Aufnahmen dabei gewesen. Und dann auch in Berlin als Billy Gold den Rest der Platte pro Jahr, genau. Also quasi, ich hatte keinen Bock mehr auf Highway Tiger. Ich bin dann gleich dazu gekommen, als die Band in Nightline einstieg.
Ey, könnte schlechter
laufen. Ja, bevor man mir vorwirft, sag ich's lieber selber, weißt
du? Könnte schlechter laufen. Ich weiß nicht, ob du das mal, ein Kumpel von mir, der hat die oder hat mir mal die Dings geschenkt, die DVD, die ihr rausgebracht habt. Muffensausen,
ich, ne?
Ja,
oder?
Ja, genau, richtig. Ja. Und ich meine, du hast irgendwie, glaube ich, erzählt, oder in irgendeinem Interview, ich weiß es nicht mehr, da du dir, glaube ich, immer bei Let Me In, glaube ich, bei dem Basslauf voll ein abgebrochen hast oder sowas und den irgendwie nie hinbekommen hast.
Ja, ich habe den nicht verstanden. Also der Basslauf ging, aber der Reingang in die Strophe wieder, den habe ich nicht verstanden. Und wir hatten damals Tom, unseren FOH-Mann, also unseren Soundmann, der immer noch mitfährt, der länger dabei ist als Icke, der ist halt auch ein hervorragender Bassist.
Ja.
Und der hat das auch versucht zu spielen, der ist dann auch gescheitert und dann hat den Bass Peter gespielt.
Okay.
Weiß ich noch. Ja. Und ich saß immer daneben, hab da vorgekickt und hab den dann mir zu Hause mit Auszählen 1 und 2 und 3 und 4 und 1, also geht ja auf 4 und los.
Ja, genau.
Oder, genau. Und weil ich halt sowas alles nicht kann, Musiktheorie ist für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln, musste ich das, irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann ging's. Und aber das Gefühl habe ich jetzt auch immer noch, wenn es bei Monster zum Beispiel ging es dann auch so weiter, dass ich irgendwann manchmal so Riffs einfach erst ganz, ganz, ganz viel später als die anderen verstehe. Und ja, aber damit muss ich halt leben. Da muss ich halt einfach ein bisschen mehr üben und schon jetzt irgendwann.
Ey, easy. Also ich musste da so ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß, als ich glaube, die erste Scheibe war halt echt die Living Targets, die ich mir geholt habe. Und da muss ich ja immer noch, da zitiere ich Markus Kafka, der, glaube ich, ich komme jetzt vor wie so ein Musikjournalist, bin ich ja gar nicht so, ne? Aber ich muss da trotzdem. Nee,
machst du aber ganz hervorragend.
Ich muss da trotzdem.
Ich bin ja auch kein Musiker, das ist doch alle, wir machen doch alles richtig.
Super, das gefällt mir. Ich glaube, Markus Kafka hat gesagt, da war noch MTV-Zeit und sowas und der hatte die Serie MTV Spin nämlich gehabt. Und da hat er euch nämlich angekündigt, glaube ich, mit dem, ich glaube, das war zu dem Musikvideo von Let Me In und da bin ich auf euch gekommen, wo der da meinte, und jetzt kriegen die Beatsteaks endlich die Anerkennung, die sie verdienen oder den Support, den sie verdienen.
Ja, dann kenne ich tatsächlich auch den Ausspruch.
Ja, und dann kam halt das Video und dachte mir so, ey, ultra geil, so fand ich richtig cool und ich habe mir original wirklich, also ich oute mich hier wirklich als Fan, also stehe ich auch zu.
Du, da gibt es Schlimmeres, wäre schlimmer, wenn du sagen würdest, du findest die Band kacke. Ich finde es völlig okay, dass du dich als Fan outest.
Ich hab einfach die ganze Scheibe habe ich mir so als Kurzer quasi echt so auf der Gitarre draufgepackt, sodass ich die echt auswendig mitspielen konnte, so, ne? Weil ich da einfach so
viel. Ach, echt?
Ja, voll, komplett.
Krass.
Also ich glaube, ich könnte auch auf so die Klassiker, ich hatte so viel Bock, das ganze Album auswendig zu können. Und also Konstant auch selbst, da ist ja dieser Hidden Track noch drauf, der nach Summer kommt, meine ich, das ist der letzte Song. Und dann kommt noch irgendwie so.
Yeah heißt.
Genau, Yeah, mit, ganz genau. Yeah. Und echt von vorn bis hinten auswendig mitspielen, weil da war dann so, wie gesagt, ich bin mit der Mucke halt groß geworden und habe dann auch mit der Smack Smash, die danach rauskam. Also ich habe mir echt viele Sachen mal rausgehört, so, weil ich da echt Bock drauf hatte.
Ach, geil.
Ja, voll.
Wie alt warst du da? Da warst du wahrscheinlich in der glücklichen Lage, auch ein bisschen Zeit mitzubringen. Dann einfach so, das habe ich ja nie gemacht, weil ich erst mit 25 angefangen habe, irgendwie so ein bisschen in der Band zu spielen. Ja. Nie Zeit gehabt, einfach so ein ganzes Album, das hätte ich immer mal gerne gemacht, aber da war dann ab da bei mir keine Zeit. Aber wenn man dann, du bist ja wahrscheinlich ein bisschen jünger als ich, wenn man da so als Teenager da hofft, hat man ja die Zeit, einfach so ein Ding durchzududeln.
Ey,
und ist ja auch keine Raketenwissenschaft, muss man ja auch sagen.
Nee, also ich, ja, also das ist ja, da, also das war mir als Kurz ja völlig egal. Guck mal, ich bin Baujahr 88, ich bin letztes Jahr 33 geworden und da war das dann so für mich, also auch so ein bisschen, ich konnte dann schon Gitarre spielen, aber hatte einfach da Bock, auch die Sachen dann nochmal so mehr zu fühlen und deswegen wollte ich die dann spielen und das war auch so für mich auch gerade natürlich nochmal so gerade alles so Anfang der 2000er, die Hochzeit, auch wo ich die Ärzte so krass konsumiert habe und weiß ich auch, die haben die Geräusch rausgebracht so und da war Unrockbar drauf und war ja auch ein Zitat dann drin so, wo Farin Urlaub eine Textzeile über euch auch eingebaut hat. So, ne? Also
ja,
alles
richtig.
Ultra cool. Und ich wollte ursprünglich aber sagen, genau, weil da war so die Zeit und ich hatte halt immer Bock, die Songs dann halt spielen zu können. Ja. Was wollte ich sagen? Ich weiß auch, aber da weiß ich nämlich nicht, ob du da schon dabei warst. Ein Kumpel von mir, der hat hier mal in Essener Punkrock-Band gespielt oder Ska-Band Fat Flanders. Schöne Grüße an den Stefan und an den David, wenn er das hört. Und ihr habt auf jeden Fall, meine ich, mit Julius Leberhaus auch gespielt, also ein ganz kleiner Schuppen. Und da weiß ich aber nicht, ob du da schon dabei warst. Das,
tatsächlich ganz viele. Ich habe ja auch noch die, also bei uns, wir sind ja auch noch mit dem Sprinter los, die von der SIG dabei war. Das war jetzt ja nicht ausschließlich Nightliner.
Ja.
Ich kann dir aber nicht sagen, wie hieß der Laden?
Julius Leberhaus, das ist eigentlich ein Jugendhaus. Und
ihr kennt das vom Namen. Und ich war da, glaube ich, noch nicht mit dabei. Das muss dann vor 2000 gewesen sein.
Also, das kann sein. Ich weiß auch, ja. oder Zentrum Altenberg, wo ich ja der Stefan Spiller auch mal gebucht hat, zu der Zeit hatte, da kenne ich auch eine Story. So und das, aber das können Zeiten gewesen sein, wo du vielleicht noch nicht als Basser dabei warst. Das weiß ich auch nicht.
Kann so sein. Ja, ich bin relativ lange als, Achtung, ich mache Gänsefüßchen Backliner mitgefahren. Glaube ich schon so. Ich bin ja ab dem, ich glaube, das war das 6., 7. Konzert der Band, habe ich ja, glaube ich, alle gesehen, bis auf diese Pennywise-Tour.
Jo.
Die habe ich ausgesetzt, weil da hatte ich einen gutartigen Tumor. Der hat sich dann rausgestellt, alle Dude.
Okay.
Und ansonsten habe ich tatsächlich alle Konzerte mir angeguckt. Am Anfang bin ich ja so hinterhergefahren, so als Fan, dann irgendwie als Kumpel mit. Und irgendwann haben sie sich überlegt, naja, war immer Robert, der jetzt bei uns ganz lange Tourmanager war und auch so die Finanzen macht.
Ja.
Der und Icke, da haben sie immer gesagt, ja, aber so einfach nur so mitfahren, da müsst ihr schon irgendwas machen. Und dann habe ich quasi immer so ein bisschen das Zeug aufgebaut und hab mich um sowas gekümmert.
Ja.
Robert hat dann Merch gemacht und deswegen kann es auch sein, dass ich soweit einfach dann aber nicht mehr richtig im Kopf habe, weil das halt, wie gesagt, wenn man nicht selber gespielt hat, war das so ein bisschen, Wartet, da ist so raus aus dem Kopf wahrscheinlich, ja.
Voll. Ich meine, ihr habt ja jetzt auch nicht gerade wenig Chance gespielt, so in den letzten Jahren, muss man dazu sagen, wenn du da noch aus Backline mitgefahren bist, das ist ja auch schon, guck mal, wir haben jetzt 2022, das wäre dann über 20 Jahre auch schon her, so, ne? Das ist schon.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, zwischendurch halt auch Jahre, da waren es halt auch über 100 Konzerte.
Jo.
Das hat sich dann alles so ein bisschen weniger eingepegelt, weil man ja irgendwie ja doch am Ende nur deutschsprachig und so ein bisschen Europa, aber Europa musste man sich ja leisten wollen,
ja.
Weil das halt natürlich in Barcelona spielen mit deiner Crew, mit deinem Bus, da fährst du Bus hin, wenn du Geld über hast oder wenn du über haben willst.
Ja.
Und deswegen war das schon eine ganze Menge, das stimmt, ja.
Wie bist du denn, also komm, wenn du jetzt sagst, wenn du da Anführungszeichen gesetzt hast, dann hatte ich ja mit dem Lutz quasi auch gemacht.
Ja.
So ein bisschen, wie man angefangen hat, wie du quasi so, ja, ich sag mal, in die Musikszene eingetaucht bist, so, dass, da gibt es da bestimmt noch Anfänge für, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und Lutz, ich muss ja immer wegen dazu sagen, wenn ich hier Backländer sage, setze ich es endlich wirklich in Anführungsstrichelchen, weil ich habe dann heute mit Lutz noch kurz geschrieben, weil ich ganz froh war, den mal wieder so zu hören. Ja. Und wir haben auch wenig immer Kontakt, weil der in Oslo lebt und so.
Ja.
Aber ich freue mich immer, der meldet sich immer, wenn er in Berlin ist und für Richard da irgendwelche Atomphysik-Sachen irgendwie klären muss.
Ja.
Und manchmal sehen wir uns und da habe ich mich gefreut. Und ich bin natürlich weit davon entfernt, ein wirklicher Backländer zu sein, aber damals in irgendwelchen Jutzes, in Lea oder so, habe ich halt die Sachen aufgebaut. Dazu gekommen bin ich ganz einfach durch den offenen Kanal Berlin, kann man einfach so sagen. Ich bin damals als People, so, das war dann so Wendezeit, mit 16, ich war 16, als die Wende war.
Mhm.
Und da war schon so ein bisschen, da habe ich viel so Madness-Specials, weil mir ein Kumpel in der Ausbildung so Ska und Trojan und so Rocksteady Two-Tone-Kram gezeigt hat.
Mhm.
Das fand ich ganz geil. So ein bisschen Ostpunk-Skeptiker-Feeling B fand ich gut.
Jo.
Und dann ging es so ganz schnell so mit so Ami-Punk-Kram, wobei das war erst so Kali-Scheiß, so, also Green Day Offspring, also bevor die halt dann so richtig berühmt waren und noch als sie berühmt waren. Und dann ging es ganz schnell so mit Punk-Rock-Hardcore. Auch so viel Strat-Edge-Kram und Equal Vision Records und diese ganzen Revelation Records, diese ganzen Labels. Und dann waren ja bei uns in Berlin diese Hardcore-Matinees im Trash und im Esso und im Böckler Park. Also von ganz klein bis das Hardcore wurde ja dann so ein bisschen auch ein bisschen popkulturell relevant.
Ja.
Und da bin ich immer zu so Shows gegangen. Und dann haben wir irgendwann, mein Kumpel Robert, der besagte Robert und ich, irgendwann eine Radiosendung im offenen Kanal gemacht, den Hardcore Nightfight, angelegt an eine Sendung bei Rock Radio B, dem Vorgänger von Radio Fritz hier in Berlin. Ist ein, war mal ein relativ cooler Sender. Und dann haben wir uns so Bands eingeladen aus dem Umfeld. Murdered Art, Real, Female Trouble, damals noch Female Trouble.
Mhm.
Also ganz, und unter anderem auch die Beatsteaks. Und dann sind wir danach Biersaufen gegangen und haben gemerkt, dass wir das jetzt gut können, zusammen Bier trinken und uns, muss hier immer mal ganz kurz immer zwischendurch mal schauen, dass auch noch alles läuft.
Easy.
Ja. Und und dann war man so ein, irgendwie, ob man wollte oder nicht, ein Teil von der Berliner Hardcore-Szene. Das würde ich jetzt so sagen, früher wollte ich damit immer nichts zu tun haben, weil mir das alles immer zu, das war mir echt immer zu toxisch, immer so, nur so Typen im Wifebeater und tätowiert und... Und dann immer so sich mit Kreuz auf die Hand gemalt, bevor halt 25 da live angefangen haben zu spielen. Das fand ich immer irgendwie albern. Aber das war ja trotzdem eine Szene und irgendwie hat das ja trotzdem eine Relevanz gehabt. Das muss man ja so sagen. Das muss man ja unbedingt, darf man ja der Sache nicht absprechen. Und dann waren wir irgendwie Teil davon. Und dann ging es halt los, dass ich darüber Bands kennengelernt habe. Und durch die Beatsteaks und die Familie, die da so ringsrum hing, da war dann so Thorsten, unser jetziger immer noch Manager, der hat dann dieses Label X&O Records gehabt, wo das erste Album rauskam. Hatte selber eine Band, Female Trouble, dann Shemale Trouble. Und so Cortex, dieser ganze Kreuzberg 36 Hardcore-Punkrock-Kram, der da so angedockt war. Das war dann irgendwie auch so mein Kindergarten, mein Spielplatz. Also nicht Kindergarten, so mein, ja, Spielplatz. Das war jetzt ein wirklicher Versprecher. Und somit bin ich da reingekommen und dann irgendwann auch so erste Gitarre gekauft, glaube ich, dann auch von Peter irgendwann in die Schenk oder von Peter in der abgekauft, ein M von Peter bekommen und dann so ein bisschen angefangen mit so Barré-Griffen.
Mhm.
Also so Power, eigentlich waren es bloß Power Chord, ich kann immer noch nicht mehr als Power. Dann fand ich halt so Oil-Band-Suit, Blitz oder Cockney Rejects, Cock Sparrow und dann irgendwie, das konnte man ja relativ einfach nachspielen.
Ja.
Und dann war man so drin. Und dann, glaube ich, irgendwann auch so rausbekommen, wo kommt das alles her? Also dann auch zurück in die 70er und so weiter.
Ja, cool.
Ist, also war, glaube ich, so ungefähr ganz kurz. Zu Ostzeiten weiß ich noch, dass ich eine Zeit lang mir mit versucht habe, mit zwei Kassettenrekordern und einem Tape, Mix-Kassetten, da fand ich so, so Breakdance, Beat Street, Wildstyle, diesen ganzen Hip-Hop-Kram, so mit Breakdance und Mixing, das fand ich gut. Da gab es aber nichts, weil wie gesagt, das klingt ja immer bescheuert, aber ich habe ja keine Plattenspieler oder irgendwas. Ich hatte halt ein Tonbandgerät von Tesla und habe da versucht, so Mixe zu bauen wie Bomb the Bass. Das klang halt ganz grauenhaft. Das war kurz eine Phase, auch so Beastie Boys, Run DMC, LL Cool J.
Jo, voll geil.
Und dann kam aber relativ schnell so, ja, was war denn? Wende war Ende der 80er, Anfang 90er. Dann kamen ja dann die 90er und die waren ja für Rockmusik, wird ja immer drüber, die 90er, aber für mich waren die 90er ja, also von Soundgarden über Oasis, das hat ja alte Nirvana, das war ja alles 90er.
Ja, voll.
Und auch diese ganze Hardcore-Hochphase, wisst ihr, wo dann auf immer Slapshot im ausverkauften SO36 gespielt haben? Ich meine, zieht das mal rein. Die Band, die würden jetzt wahrscheinlich vor 150 Leuten irgendwo spielen. Mhm. Aber die haben dann halt in Berlin oder Sick of a Doll haben immer im SO gespielt oder sogar mal im Huxleys vor 1500 Leuten. Das ist ja total irre für so eine Musik.
Voll. Definitiv.
Das war alles 90er und dann, ja genau, das war dann viel Gitarre, da war Gitarre sehr wichtig für mich. Deswegen habe ich auch angefangen, Gitarre zu spielen.
Er ist ja, finde ich, auch immer noch...
Legitim, wa?
Ey, voll. Ich meine, ich sagte halt, er ist ja ein Gitarren-Podcast, ne? Und ich habe ja auch aus Gründen viel mit Gitarre auch zu tun. Und das ist ja, finde ich, halt immer noch das Instrument, so was ihr irgendwie, also ich sag mal, irgendwie ist Gitarre immer so ein bisschen wie Englisch, ne? Das ist erstmal alles recht easy. Also man kann das, irgendwie kann man das irgendwie so ein bisschen so. Man kommt auch relativ schnell da rein. Du musst keine Noten lesen können. Du reicht, wenn du irgendwie Tabs hast und wenn du den Power-Chord oder den Punk-Rock-Chord hast, ey, kannst du jeden Song der Welt spielen. Das ist das Geile daran, so weißt du?
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das damals, also gut, ich war ein bisschen älter, aber so viele, die damals auch angefangen haben, dieser Unterschied zu jetzt sitzen die Kids am Laptop und bauen irgendwas in Fruity Loops oder Ableton zusammen, ist der Unterschied ist ja nicht so weit. Und da muss man auch immer aufpassen, dass man so als Kind der 90er, der so mit Hardcore, Punkrock, Rock, Grunge, diese ganzen Spielarten von Gitarrenmusik aufgewachsen ist, dass man sich da nicht erhebt über die Kids, die jetzt da am Autotune drehen und 808-Kicks da setzen in irgendwelchen MIDI-Kram. Das ist genau das Gleiche. Das war das Naheliegendste. Du wolltest nicht unbedingt auf gar keinen Fall in irgendeiner Jazzband spielen. Du hattest keinen Bock auf Weltmusik, auf diese ganze Scheiße.
Ja.
Dieses ganze große, pompöse war egal. Und dann kam Nirvana. Und dann hast du Molly's Lips, das sind zwei Akkorde. Und da kriegt eine Gänsehaut, wenn ich davon rede. Ist zwar jetzt auch kein, also scheiße, ja, das ist halt ein Cover, aber egal. Und dann konntest du das nach, ach so, ich kann Barré-Griff spielen, und dann kann ich ja Molly's Lips und ja, Ramones und so weiter. Aber wie geil. Und das ist jetzt, und jetzt ist es halt einfach, andere Musik zu machen, ganz einfach. Und man denkt selber, man kann was. Und nur darum geht's ja.
Voll.
Weil die anderen denken, ist ja erstmal scheißegal. Und ich glaube, die Leute, die sich jetzt aufregen, bin ja auch so ein Kind der 90er, so mit Visions Magazin. Und wenn man da oft liest, dass dann immer so Autotune Rap, die Kids geben jetzt so einen Fick uns gegenüber und sagen, ey, verpiss dich, das ist cringe, was du da erzählst, das ist mir total Latte. Ich mach einfach meinen Sound. Das war genauso andersrum. Damals mit diesem Punkrock-Hardcore-Kram. Keiner konnte, ey, Hardcore, wie mit meiner ersten Band, wir haben versucht, Hardcore zu spielen, wie schlecht das war. Man musste das ja auch können. Und jetzt im Nachhinein rückblickend hört man sich halt Bands an und denkt so, ja klar, das sind halt irgendwie Rich Kids on LSD sind halt zu Recht gut, weil der Bass halt ein Schwein ist. Oder wisst ihr, das ist ja. Minor Threat oder Black Flag sind einfach Bad Brains oder so, sind wahnsinnig gute Bands, weil Hammer Musiker waren und so wird es jetzt auch sein. Ich sag jetzt mal, nehmen wir mal ein Capital Bra, ist halt ein guter Musiker. Das ist die Geschmackssache, was der macht, aber der hat halt einfach ein Händchen für gute Melodien, für Pop, wie auch immer. Und dann ist das halt einfach total legitim. Und das finde ich, war damals, wie du schon sagst, du hast es genau richtig gesagt, voll geil. Du konntest einfach mit einem Akkord, du konntest mit einem Griff, musstest ja nicht mal die Seite wechseln. Konntest ja drei Seiten haben ja gereicht.
Voll. Wa? Du musst den ja nur irgendwie verschieben. Du musst nichts machen. Die Hand kann versteifen und dann verschiebst du den einfach so ein bisschen. Kannst einfach.
Voll.
Ich habe ja auch eine Zeit lang Gitarrenunterricht gegeben. Ich habe das den Kids dann auch immer gesagt und sagt dann so, ey, es ist ultra einfach so, ne? Und das ist
geil.
Und ich finde es halt, wie gesagt, das ist halt immer noch. Ich gebe dir auch recht, guck mal, ich bin jetzt auch. Also bin ich gar kein Capital Bra Fan. Das liegt aber daran, weil ich halt mit diesem Autotune-Rap gar nichts anfangen kann. Das ist einfach mir vorübergegangen, so, ne? Und fertig. Ist aber auch völlig in Ordnung. Am Ende sind aber wie immer so, ist es Geschmackssache. So, man kann ja trotzdem unterscheiden, ob das jetzt handwerklich Hand und Fuß hat oder halt nicht so. Und das hat es halt irgendwo schon so, ne? Das würde auch wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Das wird auch klingen, wenn man jetzt nicht diesen Autotune. Das ist ja einfach nur so eine. Das ist ein Effekt, nicht mehr, nicht weniger. Das ist genauso,
wenn. Ja, das ist genau. Dieses, ich meine, da sitzen doch gerade. Erstmal finde ich es beeindruckend, was du alles schon gemacht hast. gemacht hast, obwohl du 15 Jahre jünger bist mit Gitarrenunterricht und Laden. Aber ey, ohne Scheiß, dieses Autotune ist genau gleiche wie ein scheiß Verzerrer.
Ja, genau.
Wie dieses Boss-Pedal, weil wenn man nicht spielen konnte, man hat das Ding einfach doll aufgerüsselt und dann konntest du halt und schon klang's gut. Voll. Und jetzt machst du Autotune an und schon klingt's gut.
Ja.
Und früher als damals die Watten mit Chuck Berry oder bei Zurück in die Zukunft, Gott, der hat dann verzerrt. Das war ja der Teufel. Natürlich müssen nicht alle erwachsenen Leute über 35 das zutiefst verachten. Das ist ja fast blöd, dass ich teilweise die Sachen gut finde und teilweise die gleiche Musik gut finde wie meine Tochter. Da bin ich immer ganz heimlich und versuche es immer, ihr nicht zu sagen, ja, finde ich auch geil, damit es nicht so peinlich für sie wird.
Geschämt, ja.
Aber du hast voll recht, Autotune und der Verzerrer ist genau das gleiche. Nur halt 50, 60 Jahre später. Na mehr, wa? 60? Ja, 60.
Ja, boah, da müsste ich auch nochmal ganz tief, aber ich muss gerade an diese Zurück in die Zukunft, also ist halt meine Lieblingstrilogie, ich liebe die Filme über alles so, ne? Und
ach echt, ja?
Voll, ey. Okay. Und also ich habe bei mir im Shop, habe ich halt ein fettes Poster einfach von vom ersten Teil einfach hängen und das ist eine der wenigen, geil. Also ja, es ist eine der wenigen, ich sag mal, Trilogien, wo ich sag, da ist jeder Teil geil. Also da gibt's keinen, wo ich jetzt sag so, ja, der war nicht so gut.
Ja, das sagst du als Fan, weil ich habe nämlich mir die Orico vor ein paar Jahren und ich war dann bei 2 und 3 so ein bisschen enttäuscht. Und dann haben wir nämlich über Silvester, wenn wir jetzt einmal wegfahren mit der Familie, nehmen wir uns immer so Trilogien oder irgendwelche Serien mit. Und da hatten wir vor ein paar Jahren Star Wars.
Jo.
Mit 4, 5, 6, ja. War, ist es ja.
Ja.
Und dann haben wir uns noch die anderen angekickt, aber 4, 5, 6 ist auf alle Fälle okay gealtert.
Ja.
Und wir haben dieses Jahr, Alter, Jurassic Park. Ey, das ist ja der totale Wahnsinn. 1, 2, 3 geguckt. Ich habe die überhaupt nicht mehr im Hirn gehabt. Ey, das ist ja mega.
Voll.
Also. Ey, das ist ja. Und ich glaube, nächstes Mal müssen wir mit Zurück in die Zukunft probieren. Aber gegen Jurassic Park, ich weiß nicht, ob. Ey, ich war so, Alter, was ist denn da los? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du überlegst, ich glaube, Jurassic Park, also der erste ist halt von 94 oder 95 oder sowas.
93.
Also ja. Noch früher. Und du guckst dir das an und du hast halt, also das ist halt bahnbrechend, auch so von den Effekten, was da drin ist und von allem
Wahnsinn.
Einfach. Der Soundtrack Wahnsinn. Ist ultra geil, so, ne, muss man auch sagen. Ja. Das ist schon.
Auf jeden.
So, ich fand den zweiten auch cool, der dritte fällt so ein bisschen aus der Reihe. Ist halt so eine Fortführung nochmal gewesen. Ich glaube, der zweite, muss ich erzählen, der hat mal so einen Sonderpreis bekommen, weil am Ende läuft ja einer von den T-Rex durch, ich weiß nicht, irgendwie durch eine Stadt und haut, also frisst unfassbar viele Menschen auf, macht unfassbar viel Chaos. Und der Film wurde halt mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert, so, und hat auch viele abgeräumt.
So als schlechtester Film ist
genau,
war die Goldene Himbeere.
Genau, so, und hat einen Sonderpreis bekommen dafür, für die also für die Szenen, wie sorglos einfach mit dem Menschenleben umgegangen worden ist, weil so viele Leute in dieser Szene einfach umgebracht worden sind von dem T-Rex. So, aber
ja gut, und jetzt und dann kam Jahre später Independence Day, wo halt, keine Ahnung, wo ja die 13 Leute, die der T-Rex aufgefressen hat, ein Klack sind.
Stimmt. Voll. So, aber ich fand Jurassic Park auch ultra geil. Also ist.
Man kann 4 und 5 sich echt angucken. Das ist wirklich nicht schlecht.
Du meinst,
Jurassic World, was das jetzt
gibt. Ich habe bis jetzt nur den ersten gesehen, den zweiten ist
ja also dieses, die vier dann.
Ja, genau, ja, genau, der zweite ist dieses Fallen Kingdom oder sowas. Das habe ich glaube ich
genau, noch gar nicht der geguckt. Der ist auch echt gut und ja. Es kommt dieses Jahr ein sechster.
Mhm.
Tatsächlich. Geil, schöner. Das ist auch richtig Nerd-Talk hier. Aber dann muss ich mir, wenn du das so abgefeiert hast, dann muss ich mir Zurück in die Zukunft nochmal angucken. Ich glaube, ich hatte auch ein Problem, weil ich habe, als es damals lief, oder man irgendwann das nicht angucken konnte. Ich hab's manchmal auch nicht ganz verstanden. In welcher Zeit, was dann halt, wisst ihr, wenn er sich die Zeitung angeguckt hat und dann verschwand irgendwer, da war ich immer so, wieso verschwindet der? Warte mal, der ist doch jetzt gerade in der, ich hab diese Vergangenheit, Zukunftsding, habe ich nicht so richtig eingeordnet bekommen.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich mit den Filmen angefangen habe. Die sind so, es gab's auch mal eine Zeichentrickserie davon, das weiß ich auch so, das wurde ja okay. So ein bisschen ausgeschlachtet. Und ich muss gestehen, ich finde es ultra krass. Der zweite Teil spielt ja, also wenn die auch wirklich in der Zukunft sind, ja dann im Jahr 2015. So, mhm. Was ja jetzt bei uns einfach schon 7 Jahre her ist, so, ne? Weil ich finde es einfach ultra witzig, wenn du so guckst.
Hatten die da schon diese Hoverboards, genau die.
Und
das war in 2015, okay. Ja.
Genau, das war 2015, da hatten die diese Hoverboards schon gehabt. Und die haben auch, klar, ich glaube, in jedem futuristischen Film ist halt irgendwie, dass Autos fliegen können. So. Also ich glaube, das hast du fast in jedem keine Ahnung.
Bei Fünfte Element ja auch, das spielt ja 2021.
Genau.
Da fliegen sie ja auch alle.
Genau. Und nicht nur dazu, also die fahren ja da auch quer durch die, überall rum so, ne? Und das ist halt, ich glaube, das wird zwar technisch wahrscheinlich alles gehen, aber wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Also aus Gründen, keine Ahnung, don't know. Aber trotzdem finde ich es bei Zurück in die Zukunft ultra geil, was man so für Vorstellungen hatte, wie die Welt 2015 aussieht. Und es gibt bestimmt eine Seite, wo man sehen kann, was eingetroffen ist, also was wirklich so sich, was es wirklich eine Realität gibt. Ich glaube, so ein Hoverboard gibt es mittlerweile auch, wenn mich nicht alles täuscht, ziemlich sicher.
Okay. Und bei uns gab es doch zumindest diese Dinger mit den, zwar mit Rollen, aber wenn man, die haben ja auch geleuchtet. Am Ende sahen sie doch genauso aus, diese komischen Dinger, auf die man sich jetzt gestellt hat. War da auch nicht so weit weg.
Als ich in der Grundschule war das Geilste, wenn du so Schuhe hattest, wenn du hinten draufgetreten bist, dann haben die so geblinkt. So, das hatte ich. Das musstest du haben. Das war.
Ja, klar.
Das ist, sonst bewahrst du halt nichts, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Ich war jetzt zurück in die Zukunft. Soundtrack, Hoverboard, genau, das fand ich geil. Ich habe eine leichte Affinität für Klamotten. So gerade Schuhe und so was, ne? Das ist so. Ja. Und ich fand den, da gab es echt von Nike, haben die den Original Zurück in die Zukunft. Nike.
Diesen grauen, wa?
Genau. So. Und der war dann aber auch quasi limitiert. Das ging, glaube ich, dann alles, die Erlöse, komplett an die Michael J. Fox Foundation. Und den konntest du, glaube ich, auch nur ersteigern. Und ich glaube, den kriegst du jetzt immer noch so für, weiß ich nicht, ab $5,000 oder sowas geht der los. Und der hat sich auch wirklich selber verschlossen. Wahnsinn. Also fand ich auch richtig krass.
Wahnsinn.
Ja. Ja,
wir haben damals irgendwie mal von Nike Sachen bekommen und ich habe damals und Arnim auch den normalen roten, ich weiß ja nicht, was das war, den er getragen hat als normalen Schuh, den haben die auch nochmal rausgebracht. Mhm. Und den habe ich da. Den habe ich aber jetzt auch schon so lange im Schrank zu liegen. Ich befürchte auch, dass der jetzt mittlerweile bröselt, weil ich nämlich auch mal so eine Macke hatte und so ein bisschen sneakermäßig unterwegs war. Jo. Und jetzt irgendwann aber glücklicherweise aufgehört habe, weil die Wohnung zu clean war. Kann ich also total fühlen, mit, dass man halt dann doch irgendwie, den will ich auch noch und den und noch ein paar Vans und das gibt ja auch noch und bla, ja.
Ach ja, ist ja, also ich versuche das auch so ein bisschen zu minimieren, ne? Ich bin jetzt, aber muss ich auch betonen an der Stelle, ich bin jetzt auch nicht so ein Sneakerhead, der jetzt hier, man sagt mal, glaube ich, irgendwie want to have, want to stock oder sowas, dass man dann zwei von denen hat, also bin ich null. Also ich trage die Dinger und fertig und kaufe mir immer fast die gleichen Sachen so, also von daher bin ich da auch sehr konservativ so, ne? Ja, was soll ich sagen? Es ist schon geiler Nerd-Talk. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt auf Zurück in die Zukunft Jurassic Park. Doch, wegen Dings. Irgendwie, ich glaube, wegen Musik und Effekten, glaube ich, ne? Und,
wegen Verzerrer.
Ja,
genau. Weil der auch wegen Verzerrer, genau. Weil der in den 60ern und ja, genau.
Ja, es ist am Ende, genau, dieser Autotüren-Effekt, das war das Ding. Es ist auch nur ein Stilmittel, so. Und wenn du da Bock drauf hast, dann findest du halt cool. Und ich glaube, am Ende, das muss ich auch noch sagen, manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich dann mit meinen 33 Jahren dann irgendwie sag so, ja, die Kids von heute, die hören auch irgendwie nur so Kackmusik. Also, das denke ich mir. Und dann korrigiere ich mich aber und denke mir, ey, ganz ehrlich, Paul, guck mal, was du noch so mit 13, 14 auch an Mucke gehört hast, wo die Generation, ich sag mal, vielleicht du oder vielleicht die einfach 10, 15 Jahre älter sind, als ich gesagt habe, was ist das denn für eine Scheiße? So, weißt du, das ist halt, es ist auch immer das Gleiche. Es ist,
du hörst mit 12, 13, wenn du nicht das große Glück hast, wie Lutz Buch, dessen Bruder ihm dann halt die erste AC/DC oder irgendwas vorgespielt hat. Das hatte ich ja auch nicht. Ich habe irgendwann auch Modern Talking gehört und Popmusik aus den 80ern. Ja. Also hörst du jetzt halt Popmusik und da Rap jetzt irgendwie im Mittelpunkt der Gesellschaft oder im Pop angekommen ist, sind diese ganzen ach so harten Typen einfach, die machen einfach lullige Popmusik. Ja. Also findet halt Kids um 11, 12, 13 halt gut. Die hören halt noch deine Freunde und dann, wenn sie cooler sein wollen, hören sie halt Capital Bra und wenn sie noch ein bisschen cooler wollen, Farid Bang und Bushido und am Ende sind Ich war ja auch schon mal bei einem Bushido-Konzert in der Columbia-Halle. Die Hälfte war voll mit Eltern, weil die ihre 13-jährigen Kinder, wo ich mir denke, ja, okay, kann man sich immer noch streiten, ob, aber das ist eben eine andere Unterhaltung, aber Popmusik habe ich mit 13 auch konsumiert und es wurde bei mir auch erst besser, sag mal, mit dem Alter. Und dann hat man irgendwann auch entdeckt, ich mag die und die Musik und ich mag den und den Style. Und dann hat man vielleicht, wenn man überhaupt Lust hat, und dazu muss man sagen, dass wir ja, das tut mir echt leid, dass hier der Typ über mir ein bisschen rumrollert.
Kein
hoffe,
Problem.
Das ist nicht so. Aber für den geneigten Hörer mal kurz, wir machen das nicht, um euch zu ärgern. ich denke mir zum Beispiel auch, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ach so, ja, genau, genau. Wir sind ja ohne Blase. Du hast einen Gitarrenladen. Da rennen ja jetzt auch nicht jeden Tag 2 Millionen Leute rein. Nee. Du verkaufst ja keine Nintendo Switch, sondern halt Gitarren und Zubehör. Das heißt,
ich repariere ja die sowieso. Ich habe nur einen Repair-Shop sogar. Genau. Also ich verkaufe, mache ich gar nicht. Mache echt nur Fixen und.
Okay. Ja, genau. Das heißt, du bist ja wirklich für einen ganz kleinen erlauchten, nicht elitär, aber für so eine Bubble von Leuten, die ich will Gitarre spielen.
Ja, genau.
Das ist ja, da schwindet ja schon mal das Gros von vornherein weg. Ja. Und dann, du ja nicht Musik, was ich jetzt rausgehört habe, du hörst ja musikalisch, du bist tätowiert bis zum Hals, du hörst Musik wahrscheinlich, die auch nicht im Radio läuft.
Ja.
Und warum sollen wir uns denn mit darüber unterhalten, weil das Gros hört sowieso was anderes als wir.
Voll.
Da ist Rammstein eine Ausnahme.
Ja.
Und, aber selbst wir, als es bei uns so richtig lief, liefen wir in Berlin und vielleicht mal bei 1 Live im Radio und mal vielleicht oben bei Delta Radio. Aber ansonsten liefen wir auch nicht im Radio. Wir waren ja trotzdem noch eine Nischenband.
Voll.
Ist halt einfach so.
Ja, das ist ja auch, klar, man hat ja irgendwann dann auch jetzt in eurem Fall dann auch einen überregionalen Bekanntheitsgrad, aber wie du schon sagtest, du hast immer noch, also keine Ahnung, du wirst immer noch Leute fragen, die dann auch jetzt nicht schon uralt sind, wenn du sagst, ja, kennst du die Beatsex? Ne, habe ich noch nie was von gehört. Gibt's einfach, wenn die damit nichts zu tun haben, so, ne? Das ist ja, am Ende sind ja immer noch irgendwie, jetzt nicht direkt Sparte, klar, jetzt, wenn man dann halt mal auch einen Song hat, der dann im Radio rauf und runter gespielt worden ist, so, dann ist das auch, aber dann weiß man auch ganz oft nur den Song, aber nicht den Künstler oder die Band dahinter. Da weiß man, den Song kenne ich, aber halt nicht die Dings, ne?
Geht mir ja selber so jetzt, wenn ich gerade höre und da kommt mal irgend so eine Popnummer von Wissig, wo ich dann immer noch so, das ist Gigi Agostino, jetzt Wissig, den fand ich gut.
Ja.
Und dann, aber klar, auf jeden Fall.
Voll. Was wollte ich sagen? Ist immer geil, wenn man so von, das liebe ich an diesem Podcast, weil man einfach so mal quatscht und dann weiß man, fuck, wo waren wir denn eigentlich gerade nochmal?
Ich glaube, jetzt haben auch alle, die sich wirklich für Gitarren und dem ganzen Kram, haben sie jetzt schon abgeschaltet, weil die sammeln ja nur irgendeine belanglose Scheiße.
Die warten eigentlich so, die warten auf den tiefen Nerd-Talk, aber ich versuche ja alle glücklich zu machen. So. Deswegen ist das ja, eigentlich hören jetzt gerade dir alle noch zu, die mit Gitarre weniger am Hut haben. Nee, das soll ja auch, ich will ja auch gar nicht, also ey, das fände ich auch ultra langweilig, wenn ich jetzt sagen würde so, ja Thorsten, welche EQ-Einstellung hast du denn an deinem Effektboard? Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist, du kannst mir das gerne erzählen, ne? Aber dann denke ich mir so, ja, whatever, so, das ist...
Das Problem ist, dass ich ja beim EQ, denke ich mir, da bräuchte ich ja auf alle Fälle einen Equalizer im Effektboard oder in der Signalkette, das habe ich ja nicht. Ich habe ja wirklich, das ist ja bei mir auch wahnsinnig übersichtlich. Ich habe seit Ewigkeiten einen Lautmacher und einen Big Muff.
Jo.
Und dann immer mal, wenn wir zum Beispiel die Beastie Boys covern und ich halt irgendwie versuchen will, den Sound von Sabotage hinzubekommen, und habe ich es mal mit einer Ratte probiert, dann habe ich mir mal die original alte Ratte bei eBay ersteigert für sinnlose 200 Euro. Am Ende mache ich es mit einem Metal Zone von Boss.
Jo.
So, das ist mein Setup. Und dann haben wir irgendwann mal Motorhead gecovert mit Ace of Spades. Dann gab es so ein Motorhead-Sing, so ein Treter, der heißt irgendwie auch mit Ö, weiß ich eigentlich genau, wie der heißt.
Ja.
Den habe ich sogar geschenkt bekommen von einem Typen, der ist Hammer, den benutze ich. Und dann habe ich mir irgendwann noch von Aguilar irgend so ein Ding geholt, weil der einen ganz geilen Booster hat. Das ist alles. Und dann spiele ich halt einen Röhrenamp schon immer. Und eine Ampeg-Box oder eine Fender-Box, weil die ist auch, aber die habe ich auch nur, weil sie ein bisschen leichter ist, weil man die Clubs besser hoch und runter tragen kann.
Weise Entscheidung.
Das ist halt wirklich das Einzige und beste spiele ich seit eh und je. Entweder diese Fender-Sandberg-Dinger, diese Signature-Teile, oder ich habe noch zwei Fender Jazz-Besser aus den 70ern. Die ich mir irgendwann mal für echt relativ günstig Geld geschossen habe. Und das war's eigentlich. Und ich will das auch ja nicht. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern so ein kleines Tutorial von Fat Mike gesehen. Der hat dann so echt so Rich Kids on LSD Songs und irgend so andere Sachen gespielt.
Jo.
Und meinte, er spielt alles mit so einem ganz dünnen Pleck. Und ich habe ja eigentlich fast so Eiskratzer, so relativ dicke, große von Dunlop, diese gelben, ich glaube gelb ist das.
Ja.
Und er spielt ja eigentlich diese grauen, die original grau sind, glaube ich 0,6 Millimeter ist das, wa?
Diese Nylon-Dinger oder was? Oder,
ja, und die hat er sich,
warte,
ich muss mal kurz kicken, weil ich habe nämlich hier so ein paar hier.
Ja.
Genau, bei mir sind es halt die, kann ich jetzt nicht mal lesen, was steht denn da drauf? 7,3 Millimeter, nee, 0,73 von Dunlop, diese Eiskratzer.
Ach, die, alles klar, ich weiß, ja, die kenne ich. Das sind ja auch diese typischen Bassblecks schon fast, ja.
Genau, und auch schön groß. Und jetzt habe ich mir überlegt, als ich den gesehen habe, geil, der spielt ja so dünn, da kann man nämlich diese 32. Attack-Dinger spielen, viel geiler, ohne dass die Seite immer so doll mitballert. Und da werde ich darauf mal wieder umsteigen. Aber ansonsten versuche ich das alles möglichst mit möglichst wenig Veränderungen durchs Leben zu gehen, weil da muss ich mich immer wieder mit neuem Scheiß beschäftigen. Und ich finde, bei einer Rockband, wie wir sie sind, da ist es wichtig, dass der Bass halt mit der Kickdrum irgendwie ein Fundament bildet. Und da will ich auch ja nicht, was soll ich da jetzt groß rumprobieren?
Ey, ohne Scheiß, finde ich ultra geil. Haben wir das auch abgehakt schon, den Nerd-Song.
Sehr gut. Ja, bei Saiten, du hast mit Lutz viel über Saiten gesprochen. Da bin ich so, okay, Saiten mal wieder. Da bin ich auch so ein bisschen, weil wir haben so zwei Stimmungen. Immer unsere, ja, ist auch so geil bei uns. Da wirst du gleich wissen, wir haben die E- und die BS-Stimmung. Die E- und die BS-Stimmung. BS wie Beatsteak-Stimmung. Ja. Mhm. Und die E-Stimmung ist einfach E-H-D, also E-H-E-A-H.
E-A-D-G, also E-A-D-G ganz normal.
E-A-D-G, genau so. Ja. Geil. Und die BS-Stimmung ist einfach alle einen Halbton tiefer.
Ja,
also, so. Okay. Ja. Und dann, ja, und dann gibt es, glaube ich, ein einziges Lied auf der Smack Smash, da gibt es eine Drop-D-Stimmung. Da haben wir dann gesagt, dafür habe ich mir immer noch so ein Drop-D-Ding da oben, so ein Ding, wisst ihr, wo man umstellt. Oben an der Mechanik, so eine Mechanik, die man so Drop-D stellen kann.
Von Hipshot wahrscheinlich, so ein D-Tuner, sehr wahrscheinlich.
Genau. Ja, genau. Der hat dann aber nicht so geil funktioniert, immer wenn ich den wieder zurückgemacht habe, war der Bass verstimmt.
Ich kenne das.
Nee, ja. Komm, und dann auch mit einer 120er Seite mal probiert. Alles Mist, dann habe ich mir irgendwann normale Seiten dann von GRS-Seiten, die habe ich dann auch, erstmal Sandberg, glaube ich, die haben mir GRS-Seiten besorgt für einen schmalen Taler. Mhm. Und dann hat die einfach gespielt, weil die mir einfach zu teuer waren.
Ja.
30 Euro für einen Satz. Und dann hab wirklich mittlerweile, sondern mal Lutz ja irgendwann Backliner bei uns mit Antec, dem Schlagzeuger von Serge und Henrik. Die waren irgendwann mal alle drei bei uns mit. War die beste Zeit. War wirklich die beste Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt,
ganz kurz, Hendrik ist das der Sandberg-Typ zufällig?
Richtig.
Alles klar, mit dem hatte ich sogar prallerweise mal, bevor ich mich selbstständig mit meinem Shop gemacht habe, habe ich im Gitarrenladen gearbeitet.
Okay.
Wir haben dann auch damals in dem Laden auch Sandberg besser natürlich dann im Fall, also der konnte auch bei uns ordern. Und da hatte ich auch, glaube ich, eine Zeit lang nur mal so E-Mail-Kontakt, glaube ich, mit denen gehabt, wenn ich alles
tue. Ja, das kann sein. Der saß irgendwann am Der ist bei uns mitgefahren, hat sich dann irgendwann, die waren irgendwann ja mal zu dritt bei Sandberg.
Ja.
Und im Laufe der Zeit haben die sich, naja, weil die halt einfach auch amtliche Dinger da bauen und weil ja mittlerweile irgendwie der Seed-Bassist, der Rammstein-Bassist, Jude Icke auch und wirklich jeder, also selbst der, ich glaube selbst Stefan Weidner von den Onkels hat irgendwann Sandberg-Bass gehabt.
Okay.
Also der wirklich jeder.
Jeder ging so gut, sag ich jetzt hier in Sandberg.
Ja, jeder Idiot hat Sandberg gespielt und dann, nee, aber wirklich, die haben einfach irgendwann, Stefan Weidner, Bullshit, scheiß drauf. Der Bassist von Tokyo Hotel hat irgendwann Sandberg gespielt.
Das war Gustav oder Georg, ich weiß es nicht mehr.
Wer ist.
Nicht von den Kaulitz-Brüdern. So. Okay.
Wobei man bei den Kaulitz-Brüdern auch nicht weiß, wer ist. Ich weiß auch immer nicht. Bill ist der Sänger, Tom ist der Gitarrist. Das wissen ja alle. Gustav ist der Schlagzeuger und Georg ist der Bassist. Als ich gesehen habe, der hat die auch, da denk ich mir, jetzt verstehe ich, warum Holger mit seiner Bruder umgezogen ist in Braunschweig, warum da mittlerweile 30 Leute arbeiten. Und die haben ja irgendwann, weil er natürlich die Saiten günstig bekommen hat, mir halt immer für einen echten schmalen Taler die Saiten durchgereicht, weil genau die Tour mit Henrik, Lutz und auch Antec war irgendwann so, du musst die Saiten öfter wechseln. Mir sind die dann auch ein paar Mal gerissen, weil ich so rinholze.
Jo.
Und dann war irgendwann so, das macht schon Sinn, die einfach bei jedem Konzert zu wechseln.
Mhm.
Und dann haben wir die Bass-Saiten bei jedem Konzert gewechselt. Und weil wir zwei Stimmungen haben, die wir ungefähr gleich oft spielen, waren immer zwei Sätze pro Show verplant. Mhm. Und dann spielst du halt so 60, 70 Konzerte. Ja, überleg mal, du würdest dafür 30 Euro die Seite bezahlen.
Wollte ich gerade sagen, da läppert sich schon ganz schön, ne?
Ja, das geht leider nicht. Und dann gab es irgendwann so ein bisschen was wie ein Endorsement. Allerdings haben die ja immer, wir hatten immer irgendwie, entweder Pech oder Glück. Im Nachhinein bin ich immer so ein bisschen glücklich drüber, weil dann kann ich immer cool rumprollen. Die haben uns immer erst versucht, hinten drin zu stecken, die ganze Sachen, als die Kohle dafür da war, sich eine ordentliche Anlage zu kaufen. Bis als ich mir irgendwann eine Ampeg-Anlage leisten konnte, neu aus dem Laden oder eine geile gebrauchte, kam Ampeg und hat die gefragt. Davor haben wir irgendwann mal gefragt, Fender genauso. Und als, ich habe halt schon immer, mein erster Bass war, glaube ich, ein Musicman-Nachbau. Das hat sich ganz schnell erledigt, dann war ein Prezi.
Jo.
Und ab da, und dann habe ich mir relativ schnell bei der Living Targets Aufnahmen, habe ich mir in Hamburg einen Jazz-Bass von Fender geholt, Original-Fender, USA-Fender sogar. Und auch mit Ahornhals, also heller Hals, das fand ich gut. Seiten durch den Korpus hatte der sogar, das fand ich auch geil.
Jo.
Und ab dann gingen die Dinger ja so durch die Decke preismäßig, da bist du ja bescheuert geworden.
Voll.
Das muss ich dir halt nicht erzählen. Ich hab den noch für 1,2 gekauft oder so. Oder und dann noch in Hamburg noch ein, der war fretless, den habe ich mir da noch bundieren lassen von einem Typen in Hamburg. Der ist immer noch mein Lieblingsbass, der ist mega.
Jo.
Und also neben den Sandberg-Dingern. Und ab da war das einfach unerschwinglich, einen Fender-Bass zu haben. Und die wollten auch keine rausrücken. Und da habe ich gesagt, ja, dann fickt euch einfach. Weil Holger, der kam halt schon zu uns, durch Hendrik natürlich, als wir halt noch, naja, im SO36 gespielt haben und in der Columbia Halle und noch nicht in den großen, großen Dingern.
Ja.
Und hat einfach gesagt, was willst du denn haben? Ich baue dir alles, was du willst. Du willst durch den Korpus, kriegst du.
Ja.
Ach, du willst die? Na, wir wickeln dir 1:1, wir bauen die Fender-Pickups aus und ich bestell mir bei, glaube ich, Semo Duncan oder bei irgendjemand, bestell genau die und dann bauen wir das Ding so zusammen.
Ja.
Und durch den Korpus und alle. Und dann war ich so, auch ganz schwer versucht, also auch Esche und Erle, glaube ich, war, so ist es.
Mhm.
Und schon war ich so, ja, ey, ganz im Ernst, diese ganzen Ami-Penner-Buden können mir am Arsch lecken oder uns. Brauche ich nicht. So haben das meine Kollegen eigentlich auch gemacht. Peter hat sich seine erste Paula mies zusammengespart.
Mhm.
Und dann erst irgendwann kamen Leute und haben gesagt, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht. Und da war ich immer so, nö, warum? Läuft doch, klingt ja gut.
Ey, ist natürlich, Sandberg ist eine ultra geile Firma. Also muss man sagen, so. Ne? Also,
ist so, oder? Die ist so, also.
Ja. Also jetzt auch, das Ding ist bei mir zum Beispiel so, ich bin, was so Gitarren-Bassmarken angeht, weil ich mache das jetzt insgesamt, so Gitarren reparieren seit 10 Jahren und ich habe original schon irgendwie mittlerweile um die 5000 Instrumente in der Hand gehabt. So, ne? Und dann hast du halt irgendwann, irgendwann weißt du halt, was halt irgendwie gut ist, was nicht gut ist, so, ne?
Ja.
Oder zumindest ist es natürlich auch subjektiv, aber was sich halt irgendwie geil anfühlt. Und ich muss gestehen, so Sandberg hatte ich auch schon echt eine Menge gehabt, so, und die waren bis jetzt immer alle geil. So, das ist ein gutes Konzept.
Ja.
Die klingen gut. Was ich auch nicht auch geil finde, ist, gut, Sandberg hat auch eine Linie draußen. Die finde ich dann optisch nicht so geil, weil es gibt Instrumente, die sehen nicht aus wie ein Instrument, sondern wie ein Möbelstück, was du irgendwie hinhängen möchtest und gar nicht anfassen möchtest. Du weißt, was ich meine?
Diese ganzen ab 5 Seiten, diese ganzen Mucker-Sachen, die da haben, diese ganzen Serien, die sind alle überhaupt nichts für mich. Ich finde es auch nur, also nur, der hat ja schon immer diesen Fender Jazzbass nachgebaut.
Ja, genau.
Und dann hat er ja irgendwann den Shape so ein bisschen geändert.
Ja,
und da habe ich dann irgendwann auch einen bekommen. Und den finde ich nicht mehr so geil, weil ich finde, diese Jazzbass-Form ist für mich einfach das Nonplusultra.
Ja.
Das möge für alle langweilig sein. Das gibt doch nicht wirklich. Ich hatte mal einen RD, glaube ich, war von Gibson, ist der?
Ja,
den fand ich mal ganz geil, aber der war irgendwie kopflastig.
Mhm.
Dann hatte ich mal irgendwann einen SG oder SG-Bass von Gibson.
Mhm.
Den konnte ich aber. Und dann war alles andere. Gut, Rickenbacker sieht noch ganz geil aus, aber ich finde ja, Aussehen geht auf jeden Fall vor, also Style geht vor Sound.
Ist schon so, immer. Sorry. Also, ja.
Nee, brauchst du lieber. Geil.
So,
ja, so, super. So, und ich meine, es gibt aber auch Bands, ihr habt euch bei dem Podcast mit Lutz über diesen Steinway, über diesen kurzen da unterhalten.
Ja, genau, den Atlas Bass, so, ne?
Ja, es gibt natürlich auch Typen, die können soweit spielen. Also, es gibt ja mittlerweile auch Gitarren, die früher, wo man gesagt hat, die fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Jetzt diese ganzen jungen Bands, die spielen ja oft so krude Sachen und das sieht dann auch cool aus. Aber wenn man in so einer klassischen, wir sind ja nun mal eine klassische Rock'n'Roll-Band.
Ja.
Ich muss da jetzt, also, die haben ja jetzt irgendwann diesen, wie heißt der, 48 von Sandberg mit dieser krassen, komischen Form.
Ja, den müsste ich mir wahrscheinlich jetzt auch mal angucken, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich sag dir, also das Ding ist doch so, ob das jetzt, du kannst fast jeden Hersteller der Welt nehmen, man orientiert sich halt immer an die Sachen, die es schon ultra lange gibt, so, ne?
Ja, und total.
So, und am Ende ist es natürlich so, du musst nicht unbedingt die Gibson Les Paul haben, es muss nicht der Original Fender Jazzbass sein, sondern es gibt auch eine Company, die macht das, vielleicht sogar noch einen Ticken besser, weil die da noch mehr, ein bisschen mehr Liebe reinsteckt, weil die mehr Bock darauf haben und noch mehr auf deine Bedürfnisse eingehen. Aber du willst ja am Ende, ganz ehrlich, also gerade wenn du Bassist bist, dann musst du einen Bass tiefhängen haben. So, ganz einfach, so man sieht. Also es kommt natürlich auf die Musikrichtung auch an, aber der muss tiefhängen. Genauso wie eine Gitarre muss auch. Also ich mache keinen Jazz, ich will die nicht unterm Kinn hängen haben. Ich muss die in die Kniekehlen hängen haben. Und das geht auch zulasten des Spiels, ist mir scheißegal. Hauptsache, das sieht geil aus, verdammt nochmal. So,
bei uns rücken sie langsam, bei uns rutschen die Gitarren manchmal so ein bisschen höher, wo man denkt so, oh, so geil kann man das immer greifen. Aber grundsätzlich unterschreibe ich das natürlich genauso auf jeden Fall. Unbedingt. Und ich glaube, das Ding ist, dass ich ja noch nicht mal richtig den Vorteil von dieser Sandberg-Geschichte, glaube ich, so richtig ausgenutzt habe. Ey, mit Holger, der hat ja dann so einen Probebass bei sich. Ich hätte ja die Position vom Pickup, also Hals-Pickup und vorne, nee, Hals ist Hals und hinten heißt er, na, der andere halt.
Jo.
Das hätte man ja auf Millimeter anders umstellen. Also ich hätte da noch viel mehr Wünsche gehabt. Ich wollte nur, dass der Hardcore geaged ist und hatte so ein paar Sachen durch den Korpus und ein paar Hölzer. Und das wurde immer so, ah, ist ja interessant, machen wir mal. Und dann war Holger auch, war er auch Fan und hat den ja nicht aus Spaß auch dann quasi so richtig in sein Programm genommen.
Jo.
Was ich damals ja mega fand. Ich meine, von sowas, wer hat denn sowas gehabt? Also da kriegt irgendjemand, ich kannte das immer bloß näher von irgendwelchen großen Typen, da gab es irgendwann den Lemmy Kilmister Bass von Rickenbacker.
Ja, unbezahlbar. Und,
aber dann hat so dann der Depp von den Beatsticks, der am wenigsten ein Instrument beherrscht, kriegt auf einmal so ein Signature-Ding. Das fand ich natürlich ultra fett. Und Holger hat mir dann wieder zu Silvester kurz geschrieben, ich habe zurückgeschrieben, ich habe halt nur Liebe für den Mann übrig. Ich kenne auch seine Family. Wir haben uns jetzt auch schon ewig lange nicht mehr gesehen. Der hat auch kein Problem, wenn ich mal sage, ey, Holger, Tom hat gesagt, ich soll die Fender-Bässe spielen, die haben untenrum mehr. Echt, da müssen wir mal gucken, dass wir dir nochmal welche bauen. Aber spiel erst mal, ist ja egal. Das ist so einfach ein geiler Typ und ja, da kann ich einfach nur Judith sagen.
Das, ja, du hast ja auch gerade dann noch, wenn klar ist jetzt auch eine deutsche Company, ihr seid eine deutsche Band, dann hat man nochmal so eine persönliche Bindung auch natürlich nochmal dazu, so, ne? Das ist
total.
Das ist natürlich auch so. Und ich muss gestehen, gut, guck mal, ich bin ja auch noch Mucker, so, ne? Und hab auch eine Band und wir sind natürlich, obwohl so arrogant bin ich dann schon, ich finde uns ultra geil, so, ne?
Ja,
und, muss man auch finden. Wir sind aber natürlich dann auch so, das ist so szenelose Musik. Wenn du jetzt nicht gerade Punk oder Hardcore machst oder halt so tiefen Metal, wo du halt wirklich noch so eine Community dann für hast, dann ist das manchmal schwierig, so über das Jugendhaus-Niveau einfach rauszukommen, so, ne? Das ist, wie das immer so ist, ne? Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe natürlich auch durch viele Leute bei mir im Shop, ich kenne auch Bands, die dann schon Level höher sind und ich finde es manchmal so krass, ich will mich da jetzt auch gar nicht groß drüber abfacken, aber so dieser Endorsement-Gedanke, weißt du, das ist so, wie du halt jetzt gerade auch schon gesagt hast, du bist dann auch irgendwie dankbar dafür, dass das auch so irgendwie stattfindet, ne, und das muss man sich aber auch trotzdem irgendwie auch ein bisschen erarbeiten, so, weißt du, was ich meine, so, man kriegt das nicht sofort immer alles.
Auf,
ne?
Auf jeden Fall, unbedingt und vor allen Dingen, ich muss ja sagen, ich habe bis jetzt, ich glaube, ich habe mal zwei Geräte so bekommen, wir haben ganz oft uns geeinigt, dass er den Materialpreis bekommt irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich sage hier und dann stehen da sechs Dinger oder so.
Ja.
Das ist auch so, dass ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt insgesamt vier von den klassischen, diesen BSTS heißt der, glaube ich, war genau. Dieses Signature-Modell, wovon der zwei dann halt quasi so Prototypen sind, die wir so uns nach und nach zusammengebaut haben.
Ja.
Und das war dann auch. Und die habe ich jetzt aber auch schon seit über 15 Jahren oder noch länger. Und ich weiß, dass ich mal einen, den haben sie mir mal so gebaut und haben wir für diesen Film Fresse halten, Bass spielen, habe ich den mal zerdeppert irgendwo oder für einen anderen. Wir haben ja irgendwann so ein Quatschding gemacht. Und da waren sie mir alle, da waren sie ein bisschen beleidigt. Und da bin ich im Nachhinein, ist mir auch noch total peinlich und unangenehm, dass ich das einfach so gemacht habe. Hätte ich mir lieber für 300 Euro irgendeine Korea-Scheiße im Laden kaufen sollen und den zerwichsen, das ist mir immer noch hochnot unangenehm, weil damit habe ich so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass ich das nicht zu würdigen weiß, was überhaupt nicht der Fall ist, was ich natürlich auf jeden Fall tue. Aber das war schwierig und das, aber ansonsten finde ich, ist das, wie du schon sagst, der hat halt einfach, das ist natürlich mein Glück gewesen durch Hendrik. Ich war mit Hendrik sehr gut befreundet damals. Mhm. Wir haben in Berlin auch in der Nähe gewohnt. Wir waren auch oft ein Bier trinken zusammen. Wir haben das richtig, richtig manifestiert, unsere Freundschaft, mit ganz viel Bier.
Muss man auch machen.
Lang. Ja, so, ja. Man muss dazu sagen, du hast gerade auch einen tiefen Schluck aus der Bierflasche genommen.
Ich habe Feierabend. Ich trinke aber sehr, sehr
nicht so.
Aber ich muss jetzt.
Sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ja, und Holger, das war halt. Wie gesagt, ihr kennt diese Firma noch, da waren die zu dritt. Und ich war irgendwann da und habe für so einen Mutfilm, den er dann hat drehen lassen, dann irgendwann so eine Art da so irgendwie den Moderator gegeben und habe dadurch den Film geführt. Und da waren dann halt irgendwann 30 Leute. Und dann war ich bei so Weihnachtsfeiern eingeladen, wo die dann alle gejammt haben, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht jammen, weil die natürlich alle, oh, Holger ist ja ein unfassbarer Bassist.
Ja.
Hier so slappen mit Fingern, das ist ja alles ganz schlimm. Dann war dann irgendwann der alte Halloween-Bassist war dann zum Beispiel da und ich durfte da auch mit rumhängen und denke mir so, ja, das sind einfach geile Typen, das sind einfach total geile Typen, die natürlich total amtliche Instrumente bauen, aber das Wichtigste ist, dass das geile Typen sind und ich glaube, deswegen haben die mich auch endorsed, weil ich einfach ein geiler Typ bin.
So, danke. Also du wolltest es schon die ganze Zeit aussprechen, so jetzt. Jetzt hast du gesagt, so jetzt. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das ist ja, ey, ohne Scheiß, Thorsten. Das Ding ist doch so. Und da kann ich, das muss ich jetzt mal für die Leute da draußen sagen, die das jetzt gerade hören, so ne. Das ist aber immer nur meine persönliche Meinung. Aber so dieses Endorsement-Ding ist halt schon so. Ich bin ja auch viel auf Instagram unterwegs und mein Feed ist halt schon so aufgebaut, werde mit Gitarrenscheiß zugeballert und generell Instrumentenscheiß so, ne? Und es gibt einfach so viele Companies, wo du den Überblick verloren hast. Also das ist
ja mittlerweile.
Ey, unglaublich. Und das Krasse ist halt heutzutage, dass die meisten, also du hast irgendeine Company, aber die existiert eigentlich nur mehr oder weniger digital. Also die Leute können dann halt irgendwie an irgendwelchen fancy Programmen einen coolen Instrument designen, dann wird das outgesourced und dann wird das irgendwo in Fernost günstig produziert, sieht halt irgendwie einigermaßen aus und dann wird das für so viel Kohle einfach verkauft. So, also du musst ja kein eigenes Werk haben, du gibst halt irgendwo, es gibt Werke in Fernost, die haben also eine gute Reputation, die können das. Dann gibt es aber auch wirklich die letzten Schrottwerke, wo einfach nur irgendwas zusammengeschustert wird, so, ne?
Ah, okay, dann ist ja da Augen auf beim Endorsement.
Voll.
Oder beim Gitarrenkauf.
So, und ich sage halt eigentlich immer so, also das ist so vielleicht mein Eindruck, wenn ich eine Company auf Instagram abchecke, dann werde ich immer ein bisschen, also dann mache ich die Augen auf, wenn du kein Foto mal irgendwie vom Produktionsschritt oder sowas siehst, wenn du keine Werkstatt irgendwie hast. Weißt du, was ich meine? Mir ist schon klar, hat eine Firma wie Fender, Ibanez oder whatever, die lassen natürlich auch irgendwie in Fernost oder Mexiko produzieren, aber die haben natürlich eine ganz andere Reputation. Und du musst, finde ich, wenn du eine Firma bist, die man noch nicht so kennt und dann immer so hier von wegen wie endorsen euch, bla, ey, dann kriegst du manchmal einfach Schrott geschickt so, ne? Und das muss nicht sein. Also ich würde mich von keiner Firma der Welt endorsen lassen, wo ich nicht hinterstehe, wenn ich einfach merke, was das Stuffing ist für eine Kacke so, ne?
Und ja, genau. Man muss ja auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das ist überhaupt nicht nötig, sich einen 3.500 Euro Fender Jazz Bass aus dem Jahre 73 mit einem Ahornhals zu holen. Oder vielleicht sogar noch kranker Geld auszugeben. Du kannst dir ja auch, ich finde sogar, dass diese Mexican Series von Fender eine Zeit lang ja sogar ganz amtlich gebaut haben, zumindest die Japan-Fender-Dinger sind ja mittlerweile, ist ja so gut, für sowas hat man früher gesagt, da muss unbedingt USA-Label rauf. Ich finde, ein gutes Instrument, das muss ich dir, gut, eigentlich muss ich es ja nicht sagen, weil du weißt jetzt, aber man kann sich für okayes und kleines Geld eine okaye Gitarre kaufen.
Voll. Definitiv.
Auf jeden Fall. Ich habe mir irgendwann mal die günstigsten, ich fand diese Telebässe ganz geil. Ich bin da so schlecht drin. Es gibt so in Babyblau Metallic, gab es mal so einen ganz geilen Telebass, den habe ich mir mal geholt. Der war total geil, der klang super. Der war halt nur, war dann irgendwie, stand ewig lang rum bei mir, weil wir die Musik nicht gemacht haben. Aber den habe ich dann tatsächlich auch bei meinem Schrauber hier in Berlin immer so durch. Bin selber auch mal ran und habe dann so geguckt. Und das geht voll. Da muss man halt vielleicht mal einen neuen Pickup drin machen oder vielleicht doch die Elektronik. Aber man muss jetzt nicht 1.000 oder 1.000 Euros ausgeben für ein gutes Instrument. Das ist sowieso scheißegal, weil am Ende die Ramones haben mit einer Woolworth-Gitarre ihre Hits geschrieben, oder?
Exakt. Also es ist am Ende, ey, das ist natürlich auch so, das, was du den Leuten halt immer sagst, der Ton kann aus den Fingern und der Rest ist natürlich toll, wenn du halt irgendwie auch ein vernünftiges Instrument hast. Aber ein vernünftiges Instrument fängt auch schon beim sehr erschwinglichen Kurs am Ende des Tages an. Alles andere, ne, ist am Ende, ist it feeling, ist it natürlich auch so, klar, fühlt sich das, ist das schon manchmal wertiger verarbeitet. Der Amp macht eh immer noch mal viel mehr aus als die Gitarre. Ey, du kannst eine 5.000 Euro Gitarre oder 5.000 Euro Bass haben, wenn du einen Schrottverstärker hast, klingt das eh alles voll für den Arsch, so, ne, ist auch so das Ding.
Genau.
Ja. Und Deswegen, ich meine, ich kann mich da auch nicht von freisprechen. So, ich bin, was das angeht, auch so ein bisschen markenaffin, aber ich weiß auch, ey, nur wenn ich mir jetzt, also ich habe auch ein sehr, also sehr beschaubares, überschaubares Equipment mittlerweile, weil ja, irgendwann habe ich halt auch einen Overload gehabt, so, ne? Wenn im Gitarrenladen.
Hast du dich dann von vielen Sachen getrennt und so hast du dann ja gesagt, okay,
also ich,
was spielst du hauptsächlich? Was ist so dein Gear, wie man so schön sagt?
Also mein liebstes Baby ist halt Sir, ist auch eine, also auch echt Boutique-Marke so und ist aber so Stratstar. Okay. Auch so Custom Shop, die ich mir halt selber mal habe zusammenstellen lassen. Und ansonsten, ich habe mir letztens halt irgendwie Mitte letzten Jahres eine Paula von 2001 geholt, weil ich da einfach Bock drauf hatte. So, da kam ein Kunde rein, der wollte die loswerden und ich meine so, okay, will ich haben. So, ne? Das Ding ist aber mir echt so, ich bin ultra pragmatisch, ich nehme auf eine Show meistens eine Gitarre, vielleicht eine Spare noch mit und ich muss da nicht irgendwie mein Gitarrenarsenal mitnehmen, weil ich weiß einfach, ich habe mein Arbeitsgerät und dann ist das cool. Und wenn bei mir an, also ich hatte das mal gemerkt, ich hatte mal eine Gitarre, von der hätte ich nur träumen sollen. Also weißt du, es gibt manche Instrumente, wenn du die dann hast, dann verliert das bei mir so ein bisschen den Reiz und manchmal okay, müssen Dinge unerreichbar sein, so ein bisschen. So ist das zumindest bei mir. Ich hatte mal eine Gitarre, auf die hatte ich echt Bock, auch von so einem kalifornischen Boutique-Gitarrenbauer, Tyler, heißt der, James Tyler. Und da hatte ich eine Gitarre, die war komplett in Rasterfarben. So, fand ich ultra geil. Und dann hatte ich die und dann hat die aber irgendwann, ich habe die auf ein paar Shows gespielt und dann hat die aber irgendwann nur bei mir an der Wand gehangen. So, und dann habe ich gemerkt, so, ey, du spielst das Ding einfach nicht mehr und dann verkaufe ich die. Weißt du, wenn ich dann merke, ich spiele das Ding nicht, dann, klar, kann ich das auch irgendwie alles bei mir jetzt lagern, aber ey, da habe ich keinen Bock drauf. Also das, ich muss das spielen.
Ja, das muss man sich auch so irgendwie leisten können. Erstmal brauchst du den Platz.
Genau.
Dann, also vor allen Dingen den Platz. Dann brauchst du jetzt bei dir da im Dachgeschoss hängen, die sowieso ziemlich blöd.
Wa? Voll, genau.
Nee, dann brauchst du auch irgendwie, natürlich irgendwie, na klar, sammelt jetzt, ich weiß ja nicht, also wir waren auch mal bei Arnim ist ja Linkshänder, wir waren bei Kuddel bei den, von den Hosen, der ist auch Linkshänder.
Ja.
Der hat natürlich eine Sammlung und der, das ist natürlich, aber ja, klar, der hat viele Sachen, die man dafür braucht, ob nun Geld oder Platz und hat dann auch die Zeit und sich damit zu beschäftigen, weil er ausschließlich Gitarrist ist und so, das ist natürlich voll geil. Aber ich finde auch, am Ende muss man, also ich denke auch, das muss irgendwie Bock haben, Bock machen, das Ding zu spielen. Und ob das jetzt irgendwie der heißeste Scheiß ist oder das teuerste Modell, weiß ich nicht. Also dafür braucht man sich ja bloß, bei der Nirvana ist das beste Beispiel, der Backliner ist dann, als sie auf der ersten Tour waren in Deutschland, immer los nach jedem Abend in irgendwelche Gitarrenläden, hat die billigsten Fender-Nachbauten gekauft, damit der irgendeine Mustang wieder hat oder irgendeine Jaguar. Oh Mann, jetzt macht er einen Krach hier. Und dann, damit er die da am Abend wieder zerwichsen kann. Ja, und am sagen, Ende ist, trotzdem ist das ein ikonischer Gitarrensound. Und
voll.
Ich weiß ja nicht, ob man den, naja, klar kriegt man den auch mit einer Teuerung, aber am Ende ist das Kind, also das ist jetzt, glaube ich, über, weil das jetzt mittlerweile jetzt auch schon 30 Jahre her ist, wahrscheinlich, was spielt der JCM 800 oder so wahrscheinlich, oder der hat wahrscheinlich normalen Marshall-Amp gespielt, ein paar Verzerrer und eine Fender-Gitarre, die halt, glaube ich, nicht mal wahnsinnig teuer war. Und denke ich mir so, ja, das ist doch genau das Ding. Oder irgendwelche Hardcore-Bands. Wir haben irgendwann mal so ein kleines Projekt gehabt, als die Teenagers, und haben Misfits gecovert und haben selber uns supported bei diversen Konzerten. Und das war ein Krampf, also den Sound dahin zu bekommen, weil der so fett ist von denen, obwohl natürlich irgendwie ja unfreiwillig und das ist, wie ich meine, also die Misfits klingen so, wie sie klingen, nicht, weil sie die krassen Nerds waren im Equipment, die hatten einfach Equipment, was da war und haben das gespielt und klangen einfach so fett, weil das die Misfits waren.
Ja.
Und dann hast du da versucht nachzubauen und die Einstellung, am Ende ist das halt wie alle total unwichtig, also so ist größtenteils unwichtig. Also man muss schon einen Bass umzuhängen haben mit vier Saiten, wenn man irgendwie den Sound machen will. Aber ob man da jetzt unbedingt das teuerste, beste, krasseste Equipment haben muss, ich weiß es nicht.
Nee, also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, weil ich habe, also ich habe natürlich auch teures Equipment, so alles cool, aber ich weiß am Ende, es macht es einfach auch nicht besser. So, es ist einfach so, es macht dich nicht besser. So, weißt du, ich habe zum Beispiel, guck mal, ich habe kurz vor Weihnachten habe ich einen Kunden da gehabt, der hat sich von Gibson, es gibt dieses Prinzip bei dem Made to Measure, da kannst du bei denen eine Gitarre auch dir so bestellen, wie du die haben möchtest, so, ne?
Ja, so wie Nike ID, alles klar, okay.
Ganz genau, so, ne? Und der hat sich von Jimmy Page quasi ein 1:1 Klon von einer von Jimmy Page Gitarren nachbauen lassen. Auch mit den originalen Macken drin und bla und bla und bla. Also das Ding sah, also die kommt dann auch im Koffer, der sieht aus, als ob das Ding schon irgendwie 70 Jahre alt ist, so, ne?
Ah, das finde ich ja mega. Ich finde so war der voll geil.
Ultra krass so, ne? Und das war auch echt eine gute Gitarre so und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil dann frage ich natürlich nach, was das Ding kostet, weil mich das schon interessiert so, ne? Und kostet dann einfach mal 14.000, was schon mal eine Ansage ist.
War was? 14? Jetzt hab jetzt echt gedacht, du sagst so, ja, 4.1 oder so. 14.000 Euro.
14.000 Euro, ja. Für jetzt auch noch nicht mal irgendwie, wir reden jetzt ja nicht vom Vintage-Preis oder sowas von einer Gitarre, die halt schon uralt ist, sondern die ist klatsch neu, sieht halt aus wie aus dem Arsch gezogen und kostet halt 14.000, weil dann nochmal dann der Chef-Ager von Gibson drangegangen ist und die dann halt so geaged hat, dass die aussieht wie wirklich 1:1 die Gitarre von Jimmy Page. So.
Also ist natürlich auch, ich habe das ja selber erlebt und durfte meine Gitarren oder meinen Bass auch mal agen. Das ist ja auch eine Kunst für sich. Gibt ja viele, die sagen, finde ich scheiße, so eine finde ich, sollen sie alle denken, machen. Ich lebe halt keine 60 Jahre, ich kann meine Gitarre nicht so lange spielen, dass sie aussieht, als wenn sie 60 Jahre alt ist.
Ja.
Und ich finde, dass die bei Sandberg das echt geil machen. Wir haben dann auch im Flur mit dem Korpus Fußball gespielt und der hat dann auch so Schlüsselbunde. Also der Typ, der die aged hat, der hatte so eine richtige eigene Werkstatt. Der hat sich richtig so Bilder hingegangen und hat das war wirklich eine Wissenschaft für sich. So mit Kaffee und Zigaretten, wie kriegen sie das hin, das? Und das fand ich total beeindruckend und finde es immer auch geil. Und also wenn man das dann so hinbekommt und die haben ihren Chef-Ager, das ist dein Job. Du machst Sachen kaputt und kriegst dafür Geld. Das ist doch voll geil.
Ey, und vor allem, wie krass ist das bitte? Ich glaube immer noch nach wie vor, dass die Gitarrenindustrie oder Musikindustrie jetzt im Gitarren- und Bassbereich die einzige ist, wo du mehr Geld dafür bezahlst, dass dass ein neues Ding vermarkt wird. So, und das ist, also, zieh dir das mal rein, versuch dir das mal im Auto mal vorzustellen, so, ne? Holst dir irgendwie deine neue Karre, so, und erstmal, wir haben den einmal hier irgendwo vor die Wand gefahren, so, aber haben wir wieder hinbekommen, so, ne? Und beigespannt, bla, ey, unglaublich. Ey, ich find's auch geil, weil ich gebe dir recht, das sieht bei manchen, also, wenn man das kann, sieht's auch authentisch aus und da kommt es drauf an, so, ne? So,
die auf jeden Fall, es gibt ja auch ganz peinliche Sachen, das stimmt natürlich, wenn dann irgendwas abgeschliffen ist oben, also auf jeden Fall, ich glaube, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, wo man sich halt Mühe gibt und ob das industriell gemacht wird, gibt es ja auch, dann sieht eine genauso eher aged aus wie die andere, aber ich finde dieses Custom Aging, wenn ich mal das jetzt mal so, oder Hardcore Aging heißt ja bei, also ich wollte, zweimal ist es ihnen auch bei Sandberg nicht anzulungen, da wollte ich den noch zerwichser und da hat er mir den Hals, weil dann war auch der Hals, die sind dann auch, der ist wirklich, da wurde auch fast drauf geschissen, ich glaube, der wird dann nochmal neu bondiert und das wollte den technisch einwandfrei haben, aber der musste richtig zerwichst aussehen und das haben sie sich aber nicht getraut. Ich habe den halt nur so Hardcore geaged, aber noch nicht so ganz schlimm. Und beim letzten durfte ich selber Schlüsselbund und mit so Ketten und dann haben die so, die haben einfach so, die Werkstatt sieht so geil aus, weil du kein normales Werkzeug hast. Klar, du hast zwei, drei Schraubenzieher, um das Ding auseinanderzubauen, aber ansonsten hast du nur so
Töpfe mit
so Säure und Lack und so Scheiße. Ich finde das mega.
Ja, aber das muss, also das Ding ist ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie nur, das Instrument ist fertig und du haust dann irgendwie nur eine Macke rein, dann hast du eine Macke. Also weißt du, was ich meine? Dann sieht das erstmal, also eine Macke ist nicht gleich eine Macke. Du willst ja eine Macke haben, die schon so aussieht, als ob die halt schon alt ist, so, ne? Und das ist ja
total, auf jeden Fall.
Und dafür musst du auch dann, genau, so, und dafür musst du halt dann wissen, okay, der Lack muss ja auch dann dementsprechend so aussehen, als ob der schon, das Holz darunter so und so viele Jahre schon alt ist, dann ist das irgendwie vergilbt und was weiß ich so, ne? Und klar, da musst du dir Gedanken drüber machen. Das machen, also viele machen das echt richtig gut, muss man sagen. Und Sandberg macht es auch echt gut.
Das ist, die haben da auch, ich habe leider den Namen vergessen, weil ich so lange nicht mehr da war. Der war dann da auch irgendwie, der hat sich auch wirklich, also auch wie du, der hatte dann sein, obwohl damals gab's nie, damals muss es wahrscheinlich noch MySpace oder sowas jemand, der hat sich wirklich so in diese Fotos rein, dann haben die wirklich, ja gut, guck mal hier, ne, musste da, und dann haben die wirklich dann eine Kippe auch ewig lange oben in diesem, zwischen erster, nee, warte mal, was ist denn das, erste Mechanik und die E-Seite ist da oben, da eine Kippe drin, die steckt, damit die halt wirklich richtig dann so ins Holz brennt.
Ja, genau.
Immer wieder kippen. Der hat auch viel geraucht dann in dem Raum und so. Ich fand das schon alles sehr, sehr geil, muss ich sagen. Deswegen habe ich da auch die Diskussion immer nie verstanden, weil ich das drumherum, dass Leute früh aufstehen, früh auf Arbeit fahren, um so Gitarren, Corpi oder wie der Plural auch immer ist, die frisch lackiert sind, wieder so zu zerwichsen, dass irgendjemand sagt, oh geil, dafür gebe ich jetzt 1,6 aus oder 2,4 oder so. Und das finde ich halt irgendwie, ist ein geiler Beruf, muss ich sagen.
Ey, die urbane Legende dahinter ist ja angeblich, dass Keith Richards von, ich wollte schon sagen, den Toten Hosen, von den Rolling Stones, seine echten irgendwie 50s, Tellys und sowas nicht mit auf Tour nehmen wollte und dann Fender gesagt hat, baut mir 1:1 Kopien davon nach, angeblich. Und da ist dann dieser
Voltage. Also ob es stimmt, macht weiß totalen ich. Sinn. Ne? Macht totalen Sinn, auf jeden Fall.
So,
und ja, und siehst du mal, ich meine, die Stones spielen dann halt Konzerte in front of wie viel, 50.000 Leuten und dann scheinen ja die neuen Gitarren immer noch gut genug zu sein, um ein amtliches Konzert abzuliefern und damit ist doch die Rechtfertigung da. Dann kann man kann ja immer noch anstatt 14.000, dann was kostet die im Original, dann 30 oder so?
Jimmy Page Gitarre? Nee, ich glaube, also im Originalen, also du zahlst ja für so Gibson Les Paul aus den N50er Jahrgängen, also geht so ab 200.000 los, ne?
Und ach so, nee. Kannst du mal sehen. Okay. 200.000 Euro.
Plus, also je nach Condition so, also da zahlst du auch schon mal. Es gibt, ganz kurzer, tiefer Nerd-Talk, es gibt so, also die beliebten Jahrgänge sind die 59er, also All Original dann halt. Und dann gibt es so, ich sag mal, bekannte 59er Les Pauls, die auch dann irgendwie, weiß ich nicht, Slash hat bestimmt ein paar davon, Joe Bonamassa oder whatever, oder irgendein Russe, der viel Geld hat und die einfach gekauft hat. So,
wollte ich sagen, wer hat denn dann so weit? Die spielt man doch nicht. So, die wollte ich auch nicht mitnehmen auf Tour. So,
und dann, oder die wird dann irgendwo ausgestellt und also die Preise liegen teilweise, will ich sag mal, zwischen 200 bis 400.000. So. Das ist schon.
Wahnsinn, da hat ja wirklich keiner. Ja, gut, dann ist ja 14.000 ja wirklich ein Schnäppchen.
Ja, erschwinglich, ne? Das,
ja, ist ja spottbillig.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, am Ende ist es natürlich so, der Typ sagte, ich habe da ja oft mit dem kommuniziert, weil das Ding ist ja auch so, du kannst dir vorstellen, dass jemand, der mal 14.000 Euro für eine Gitarre hinblättert, das, entweder hast du dir eisern zusammengespart oder du hast einfach auch ein dementsprechendes Einkommen. Sei ihm gegönnt, ist ja auch cool. Und er sagt aber auch selber, meinst du, ey, er hat in seiner Jugend, hat er die Kohle nicht dafür gehabt, jetzt hat er das Einkommen dafür, geht aber noch immer noch zum Gitarrenunterricht und sagt, ich werde auch niemals so spielen können wie Jimmy Page oder ansatzweise, um dem wahrscheinlich gerecht zu werden. Weißt du, was ich meine? So, ne? Und für ihn ist es einfach eine Feeling-Sache gewesen.
Der ja, voll.
Das, also ich dachte mir...
Ist muss doch voll geil, ich meine, wenn jemand offensichtlich...
Ja, ne, erzähl weiter.
Nee, du hast, das hat dich unterbrochen.
Nee, ich ist egal, du zuerst.
Nee, ich wollte nämlich bloß noch kurz sagen, wenn es jemand gut geht und der kauft sich dann sowas, finde ich immer noch toller, als wenn man sich für sinnlos viel Geld irgendwelche andere Scheiße holt. Wobei auch bloß mein Geschmack ist, aber dann gibt es ja Leute, die kaufen sich für gleiche Geld einen Mantel oder irgendeine Balenciaga-Jacke oder so. Denk mir so... Nö, ist doch geil, Gitarre, ist doch super, also ist doch...
voll.
Am Ende muss ich ja selber wissen, das stimmt und ja, man muss es sich leisten können, das ist auch richtig.
Und ja, und ich meine, bei dem ist es ja so, also diese 14.000, da reden wir jetzt ja auch, da geht es ja gar nicht um High-End, sondern da geht es um, natürlich ist das, also High-End war es jetzt auch nicht, weil Gibson macht in dem Bereich auch schon eklatante Sachen, wo man sich denkt, eieiei, aber es ist eine andere Geschichte.
Hast du Sachen ausgewechselt bei der Gitarre, die dann nicht so geil waren?
Das war sogar nur Service, also einfach nur quasi einmal vernünftig einstellen. Aber nichtdestotrotz sind dann da auch, das ist bei Gibson aber auch ganz normal, auch in dem Bereich, dass du zum Beispiel der Corpus ultra geil geaged, alles geil, aber auf dem Griffbrett sind dann wirklich so Toolmarks, wenn du jetzt die Bünde abrichtest, das machst du mit einer Bundpfeile und dann ist dem Typen oder die Person, die die Gitarre bundiert hat, mal die Bundpfeile abgerutscht und dann hast du so eine fette Querriefe mal irgendwo im Griffbrett drin und du weißt aber, das hat nichts damit zu tun, dass das authentisch aussehen soll, sondern das ist ein Toolmark und das muss man dann eigentlich, weißt du, was ich meine, das ziehst du wieder ab, das lässt man nicht drin, das ist dann unsauber gearbeitet. So, ne?
Na, vielleicht hat aber Jimmy Page irgendwann seine Gitarre auch abziehen lassen, die Bünde, und da ist der Typ auch abgerutscht.
So, kann man so, habe ich ihm auch
aber so gesagt. Aber so können sie sich natürlich, ja genau, so können sie sich natürlich leicht rausreden, das stimmt.
So, ne, ich finde es in Ordnung, aber es geht ja in dem Preis, bei diesem Preisbereich jetzt gar nicht um High-End gefertigt, sondern es geht darum, dass du so ein One-of-a-Kind-Sammlerstück am Ende dann hast, so, das ist ja der Effekt dahinter, so, das ist wie ein Kunstwerk, so, nicht mehr, nicht weniger,
ja.
So, das ist das genauso wie, wenn ich meine Gitarre oder, keine Ahnung, wenn du dir eine Les Paul für 200.000 halt irgendwie holst, da geht es wahrscheinlich noch nicht mal darum, wie die klingt. Da streiten sich ja auch die Leute drüber. Du hast so Instrumente, die sind so uralt und wenn das Ding nie gespielt wird, ist das irgendwie auch totes Holz und klingt einfach wie Scheiße und du zahlst es trotzdem dafür. So, ne? Das ist... das sind Preise, die
das,
sind...
Ja, das fand ich tatsächlich... Ja, aber das stimmt, da hast du was gesagt, weil das hat mir Holger nämlich erzählt, dass die ihre Gitarre immer in so einem Schwingschrank haben. Das fand ich auch total interessant, die dann halt so ganz lange in der Musik hängt. Mhm. Weil wenn so ein Ding halt lange im Proberaum hängt, dann Schwingung, Holz und so. Und ja, wir schwingen die halt ein und wir haben halt da und da. Und da habe ich halt... Irgendwann kannte ich mich, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen aus, weil ich das sehr interessant fand. was da natürlich für eine Philosophie dahinter steckt. Aber ist ja wie mit allem. Leute, die irgendwas bauen, die lieben das ja. Und das ist dann halt natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und da wird sich natürlich auch über Gebühren Kopf gemacht. Und als Laie, der ich ja im Vergleich dazu dann wahrscheinlich eher bin, denkt man sich manchmal so, du machst aber einen Wind. Aber dann sieht man halt, dann war ich jetzt hier im, dann der Nick Gruber sagt ja wahrscheinlich auch was.
Klar. Mhm.
Ja, die haben ja für Peter und für Bernd mal Gitarren gebaut und dann auch mit dem Clemens unterhalten, der ab und zu mal vorbeikam. Und was die da natürlich für eine Philosophie haben, das ist natürlich mega, dass die einfach, ich finde das ja immer toll, wenn jemand sich in irgendein Thema rinbolzt, wo alle anderen draußen rumstehen und sagen, sag mal, ist der vielleicht einfach nicht ganz sauber? Finde ich halt voll geil. So muss es sein.
Ey, voll. Also du musst ja, das ist ja auch dieser, also keine Ahnung, zum Beispiel, da musste ich gerade an, als du vom Kuddel erzählt hast, ich hatte ja den Tom Bartels, ich weiß nicht, den kennst du glaube ich auch, ne?
Wie nochmal? Du hast den kurz gestoppt.
Den Tom Bartels, der Tech vom Kuddel.
Ja,
der, genau. Den hatte ich ja auch schon mehrfach im Podcast auch da gehabt. Und der Tom ist
okay.
Ich hatte eine Folge mit ihm quasi, die erste, so wie wir das jetzt auch haben. Und dann haben wir nochmal eine Folge gehabt, wo der hat ja auch eine Gibson Junior von 59, wo wir die mal so ein bisschen gegeneinander gespielt haben. Und dann hatte ich noch eine Folge mit dem so, das war so eine Dreierfolge mit dem Tom und mit dem Jappo von Glory, der lange die Donuts auch gemacht hat. Und dann haben wir so die lange Nacht des Tech Talks gemacht, so 3 Stunden einmal so uns über Nerd Talk unterhalten. Und der Tom sagte auf jeden Fall, ey, ohne Scheiß, mit dem Tom kannst du dich auch, also mit dem kannst du richtig abnörden. Manchmal ist dann auch so, ich setze mich dann einfach nur hin, lass den Tom einfach reden, weil ich weiß, boah, der Tom, der ist noch viel tiefer dann da drin, so, ne? Und gerade das ist ja wie beim Lutz ja auch. Wenn du, wie der Lutz, der arbeitet an den Gitarren vom Richard und der Tom macht die Gitarren vom Kuddel und du hast ja dann nochmal eine ganz andere Herangehensweise und du musst dich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen setze ich mich ja noch nicht mal auseinander, weil ich bin ja wie so ein Allrounder, weißt du, zu mir kommt jede Person und will irgendwas haben und so ist es ja dann, du gehst ja dann so ganz tief in die, dringst ja noch tiefer dann noch irgendwie ein, weil du arbeitest nur für eine Person und denkst dann und fühlst dann wie die so ein bisschen und versuchst dann genau das so umzusetzen und natürlich auch noch deinen Input damit reinzubringen, das ist schon...
Da wird's psychologisch, dann gehst du ja in die Psyche mit rein, weil die hören ja, wenn man jemanden so gut kennt, ich glaube, du könntest jetzt die Gitarre für einen Richard oder für einen Kuddel auch richtig machen, die halt spielbar ist und alt funktioniert, aber dann, weil du kennst sie nicht, ist, weil deine Psyche da nicht so mitschwingt und so, auf jeden Fall.
Genau, so die, klar. Das ist einfach so, das ist ja auch Feeling-Sache, es ist ja auch genauso, es kommen Leute zu mir, weil die nur zu mir möchten und am Ende ist es ja ein Handwerk so, ne? Natürlich will ich das jetzt auch nicht kleinreden, dass ich jetzt sag so, das kann jeder, du brauchst auch natürlich Erfahrung da drin und jeder macht das ein bisschen anders, bla und bla und bla. Aber es kommen auch nur Leute zu mir, weil die sagen, nee, ich will das genauso wie der Paul abmacht, das ist das cool. Und genauso sagen das aber auch dann über andere, genauso wie das dein Typ macht, wie das ein Lutz Buch macht, wie das ein Tom Bartels macht. Das ist so eine ganz persönliche Sache am Ende. So, ne?
Man, voll, das ist so voll, wichtig, dass man sich gut versteht und miteinander, also wenn du jetzt in Berlin wärst, würde ich auf jeden Fall demnächst mal meine Gitarren auch zu dir bringen, weil ich dann immer finde, wenn man sich gut versteht und sich irgendwie so mag auf den ersten Blick und da jetzt irgendwie keine groß die Schere nicht auseinander geht mit vielen Sachen, dann würde ich jemand da auch sagen, hier vertraue ich dir an. Ich bin zwar jetzt nicht so nerdig unterwegs, aber ich würde ungerne irgendeinem Typen meine Instrumente einfach geben, weil ich weiß, der macht das, der kann das. Das würde ich dann würde ich jetzt das so lassen und würde das einfach selber machen, weil so ein bisschen bunt rein und das kriegt schon noch irgendwie halbwegs hin.
Ja.
Und dann sind die auch noch nicht so abgewichst und abgespielt, dass ich da irgendjemand ranlassen müsste. Und da muss schon Vertrauen da sein, auf jeden Fall.
Voll.
Auf jeden Fall.
Weil das ist halt, wie gesagt, das ist ja was Persönliches, aber ich finde es halt, wie gesagt, ich würde das ja gerne mal machen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal für die Beatsteaks nochmal eine neue Person braucht, ich bin sofort euer Mann. Das ist
geil. Merke ich mir auf jeden Fall. Merke ich mir. Du wohnst jetzt so weit weg, wa?
Mm. Das ist ja das Ding. Also Essen und Berlin sind ja schon, ich glaube...
Ist schon ein Ritt auf jeden
Fall.
Voll.
Wir sind halt... Aber das Geile ist, also das ist ja, wir verlassen mal ganz kurz den Nerd-Talk. Ich finde das immer geil. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber dass die Leute im Ruhrpott und die Leute aus Berlin, dass die sich gar nicht so unähnlich sind, sagt man.
Ich sage das immer. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das war, aber ich sage das immer. Ich finde das auch. Da gibt es total viele Parallelen. Ist immer so ein bisschen prollig, wirkt so auf den ersten Blick.
Ja.
Aber so hinter dieser komischen Fassade ist so ganz viel Herz drin.
Voll.
Man muss natürlich in beiden Fällen immer sagen, das muss halt auch ein cooler Mensch sein. Wenn du einen Arschloch aus dem Ruhrpott hast und Idioten aus Berlin, dann bleiben die Idioten. Dann ist es auch egal, wo sie herkommen. Aber ich finde, da gibt es voll viele Parallelen. Und ich finde es da auch immer geil, muss ich sagen. Aber das ist tatsächlich wirklich leider echt weit weg, weil so Hamburg kann man mal machen.
Ja.
So mit dem Gitarrenkoffer mal schnell.
Ja.
Das ist ja dann immer, das sind ja dann immer schon die pflegte 4,5 Stunden, war bis Essen oder so.
Boah, ich glaube, also ich war ja jetzt Anfang November in Berlin und da sind wir, gut, wir haben auch echt ein bisschen Zeit gelassen, aber du fährst schon eigentlich so, wenn du Pause machst, 5 Stunden bist du schon unterwegs. So, das ist schon,
ach, du bist mit Auto dann auch gefahren,
ja, weil ja, genau, dann ja, ja genau.
Und, hey, aber dann sag doch erstmal fangen wir an, wenn ich mal bei dir bin, sag dir mal Bescheid, dass wir mal ein Bier trinken und wenn du mal hier bist, sagst du auch Bescheid.
Definitiv.
Und dann kann man dir erstmal ein Bier trinken und ich komme auf jeden Fall mir mal deinen Laden ankicken und ich kann dich ja auch mal zu uns in den Proberaum nehmen, da kannst du dir ja mal die ganzen Äxte ankicken, die da auch teilweise vor sich hin schimmeln oder so.
Ey, Thorsten, da darfst du eigentlich hier, also all das, was hier gerade stattfindet, ne, da darfst du den 15-jährigen Paul natürlich nicht erzählen. So, ne? Der ist, das ist für den, also nein, ohne Scheiß. Mir macht das Ding ist ja, das muss ich so ein bisschen sagen, ich schiebe das so ein bisschen weg und ich will jetzt auch, deswegen sage ich das mit zum Augenzwinkern, weil ich bin froh, dass ich dann schon jetzt mittlerweile Anfang 30 bin und auch irgendwie, ich will nicht sagen, ich bin der ultra abgeklärte Typ oder so, um Gottes Willen, aber ich finde es einfach geil, einfach so einen entspannten Talk zu haben mit jemandem, der in einer Band auch spielt, den man irgendwie, wir kennen uns nicht persönlich, aber man immer weiß, ey, Thorsten Scholz spielt bei den Beatsteaks, was ich meine. So, ne? Und ich finde es, genau das gleiche hatte ich mit dem Guido von den Donuts auch gehabt, als ich mit dem Podcast gemacht habe. So, ich finde es einfach cool, weil das ist so, ich finde es halt trotzdem, ey, wenn sowas zustande kommt, immer wieder gerne so. Das ist halt.
Ja, geil. Ist doch super. Mir macht das auch Bock. Und ich finde, wir müssen, ist doch eh alles beschissen hier noch hier gerade. Vor allen Dingen, ich meine, du hast da mit Lutz drüber gesprochen, wir sind auch direkt betroffen. Du hättest auch mehr und geiler zu tun wahrscheinlich, wenn alle wieder touren würden und man mal seine Klampfe mal wieder in die Bassdrum stopfen würde oder so, damit man sagt, Mensch, mir sind die Mechaniken verbogen. Paul, kannst du mal? Und deswegen muss man sich das doch jetzt so schön wie möglich irgendwie machen. Und dann ist es doch geil, wenn du da ein gutes Gefühl hast. Mir macht das auch total Bock. Und es ist ein schönes Gespräch. Und von daher, finde ich, ist es totaler Dazugewinn und ich lerne ja gerade, man lernt ja auf Tour immer so viele Leute kennen, so Veranstalter und hast du da jemand, der ist da vom Haus oder du hast irgendwie mal und dann quatschst du mit dem abends nach dem Konzert oder mit irgendeinem Veranstalter und dann merkst du, ach, die sind ja nett hier und das ist mir jetzt ja seit 2 Jahren Pandemie, davor hatten wir diese Pause, deswegen seit 3 Jahren nicht gegeben und jetzt kann ich mal wieder mit jemand über im weitesten Sinne Rockmusik reden und über Gitarren und über so Kram und dann ist der auch noch nett und trinkt Bier und sagt so, also
ich find, und sagt also, so tolle Sachen.
Mindestens für mich genauso und dazu gewinnen wie für dich. Also ich freue mich auch sehr über das Gespräch hier, ernsthaft.
Ey. Ich muss auch sagen, wurde auch gerade, ich musste da, als du die Story vom Hendrik erzählt hast, wo er sagtest, ihr habt das so richtig zelebriert, wart Bier zusammen trinken, um euch so richtig kennenzulernen und sowas, ne? Da musste ich hatte vor, letztes Jahr hatte ich den Jizzy von Slope zu Gast. Kennst du Slope zufällig? Die Band?
Stope?
Slope.
Wie heißt die?
Slope.
Slope. S-L-O-P-E?
Ja, genau.
Ja, ich habe das schon mal gehört, aber ich habe natürlich jetzt keine Musik im Kopf oder so.
Easy. Die machen halt auch Hardcore, kommen halt hier aus dem Pott auch, aber machen nicht die Art von Hardcore, wo man erstmal dann denkt, dass das so, also ich sag mal so, das Geknüppel ist oder Hardcore-Punk oder sowas ist, sondern so ein bisschen mehr dieser Funk-80s Hardcore, der so ein bisschen à la Bad Brains auch ist, so, ne? Bisschen 24/7 Spice, so, also das, was so ein bisschen mehr grooved. Haben die zwei Schauter, die gehen jetzt auch gerade richtig steil, so, ne? Spielen nächstes Jahr jetzt auch dieses Jahr dann auch auf dem Wacken und sowas und sind auf jeden Fall so richtig am Kommen.
Okay.
So, hat mich richtig für die freut auch und ich weiß, ein Kumpel von mir, der Walle, dem ich hier auch immer mal wieder nochmal erwähnen muss, weil der mir so, der war mein erster Gast im Podcast und durch den Walle, deswegen sitzen wir auch mehr oder weniger hier, weil gefühlt irgendwie ist das so ein Lauffeuer gewesen. So, das ist so, hier frag doch mal den und dann hat sich das immer so entwickelt, dass man an echt coole Leute gekommen ist, um Podcast halt zu machen.
Geil.
Und der Walle meinte so zu mir so, ey, lad doch mal den Jizzy von Slope ein und ich so, ja, Slope, okay, hör ich mir die an. Ich war ultra geflasht, weil das ist so, wie gesagt, nicht dieser Hardcore, wo man dann denkt, so, ja, okay, habe ich jetzt schon 1000 Mal gehört, so, sondern, ey, cool, das ist richtig geil. Und
kann man die bei Spotify sich anhören?
Ja, genau, irgendwo? Auf jeden Fall, genau. Wenn du Slope eingibst, so,
Mach ich muss mal ganz kurz, damit ich die nicht wieder vergesse. Erzähl bitte weiter, ich höre dir zu.
Jo, ich hatte den Jizzy dann da gehabt, so, und das war auch so, der kam zu mir im Shop und wir waren direkt so, wir haben uns ultra gut verstanden, so, ne? Und dann habe ich so gemerkt, ey, Alter, ich habe Bock, den irgendwie kennenzulernen, so, ne? Und dann haben wir das jetzt auch, also, ne, man ist ja auch immer busy ab einem gewissen Alter, muss man auch dazu sagen, so, und dann ist natürlich auch immer nicht so einfach, Sachen irgendwie unter einem Hut zu kriegen, weil wir alle sau viel zu tun haben. Es war mit in den Teenie-Jahren so ein bisschen leichter. Aber wir haben auch, also versuchen das immer mal uns regelmäßig zu treffen, mal ein paar Bier zusammen trinken zu gehen, um dazu richtig nochmal so, um sich gut zu connecten, weil das einfach geil ist. Das ist einfach, das ist selten so, aber das irgendwie geht's.
Auf jeden Fall. Du, ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen, ja, weil du hast, ruckelst ein bisschen. Und ich glaube, meine Tochter hat nämlich jetzt gerade YouTube angeschmissen.
Okay.
Wurde gerade leiser, jetzt bin ich wieder lauter. Und ich glaube einfach, weil ich hier nicht am richtig am LAN bin, sondern am WLAN, wird es, glaube ich, ein bisschen besser. Die nutzt es natürlich eiskalt aus. Wenn Papa hier arbeitet, dann kann ich ja noch irgendwelchen Scheiß bei YouTube gucken.
Ja, wieder, hey.
Toni, mach nicht so lange drüben! Aber so, ich muss auch irgendwann mal Essen machen. Wie lange machen denn eigentlich
schon? Also, ach so, easy. Also, ey, wir machen jetzt knapp. Nee,
aber 7:30 geht ja eigentlich. Du musst mal sagen, hast du denn, weil ich hab dich ja komplett, also deine ganzen Fragen und was du dir so überlegt hast, ich weiß ja nicht, ob ich dich hier nicht komplett wegignoriert habe mit deinem.
Das ist ja das Ding, Thorsten. Ich bin ja kein Musikjournalist, der jetzt hier noch sagt, ja, und ich wollte noch mal eine Frage zu dem, bla, das mache ich ja gar nicht, sondern mein Ding ist ja so, ich habe so lose Fragen und dann quatscht man die irgendwie ab, aber eigentlich haben wir halt irgendwie einen entspannten Talk einfach zusammen, so, ne? Und deswegen, also ich glaube, wenn dann die einzige Frage, so die dann so zum Schluss, um wenn man, also ich glaube, wir haben jetzt gleich so, also meine Crunch-Time sind dann immer so knapp 1,20, 1,30 Minuten, also da sind wir jetzt gleich auch, wäre dann eigentlich so, keine Ahnung, was kommt denn von dem Beatsteaks-Ball?
Also, wir haben ja nun alle ein bisschen Pech gehabt, wie alle. Ja. Wir hatten aber, glaube ich, doppelt Pech, weil wir haben uns ja vor 3 Jahren dazu entschlossen, mal wieder ein Jahr Pause zu machen, nach fast 20 Jahren. Also bei mir waren es dann 20 Jahre voll. Und da dachten wir uns so, Stimmung war auch so ein bisschen, also könnte geiler sein, also komm, wir machen mal, jeder macht mal so ein bisschen Seins und dann hat jeder so für sich gefummelt. Und dann wollten wir uns ja tatsächlich zu 25 Jahre Beatsteaks wieder treffen. Wir hatten einen geilen Plan mit, wir spielen 5, 6 geile Sachen in Berlin, von ganz, ganz klein bis ganz groß.
Jo.
Und das hat dann ja alles nicht geklappt. Und dann hatten wir uns jeder einen Fiat Panda gekauft, die wir dafür eigentlich auch benutzen wollten für irgendwas. Das hat auch alles nicht geklappt. Und dann kam ja die Pandemie. Und dann sind wir jetzt halt schon seit 3 Jahren irgendwie so ein bisschen in den Seilen. Aha. Und haben es dann ja letztes Jahr hinbekommen, diese Cover-EP da zu machen, in The Presence Of. Da haben wir so Frauensongs gecovert, was irgendwie ganz gut ankam, hat auch funktioniert so. Haben die tatsächlich auch nur bei uns im Shop veröffentlicht. Und dann haben wir nochmal diese Wohnzimmer-EP rausgebracht, eigenes Label gegründet und so ein paar Sachen genutzt, die man so für sich, aber das war jetzt alles kein großer Wurf. Und dann haben wir angefangen, vor einiger Zeit uns mal wieder im Proberaum zu treffen und die sagt, also wenn wir nächstes Jahr auf Tour gehen, hoffentlich im Sommer wenigstens und vielleicht auch ein Festival spielen, Rock am Ring, Rock im Park, wäre ja geil, vielleicht mit neuen Sachen zu kommen in irgendeiner Art und Weise. Und da gucken wir jetzt, ob das klappt. Das weiß noch keiner. Das kann jetzt ein Song werden, das kann keiner werden, das können 6 werden, das kann eine Platte werden, eine EP, das wissen wir nicht.
Ja.
Wir machen erstmal, wir sind auf alle Fälle so weit, dass wir uns mit Moses jetzt ab und zu mal im Proberaum treffen. Und dass wir im Proberaum bleiben, wir gehen jetzt in kein Studio, das ist ganz schön, das macht uns Spaß, weil der Proberaum, der ist eigentlich ganz schnucklig. Das wirst du ja sehen, wenn du mal in Berlin bist und wir ein Bier trinken, dann zeigt dir mal einen Proberaum.
Ja, gerne.
Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen, also wir machen Musik miteinander. Und das macht erstmal Spaß. Und das war auch gerade für alle immer so diese, wenn ich halt hier zu Hause bin und tatsächlich von Existenzängsten geplagt werde, mal wieder, nach langer Zeit, weil das jetzt gerade wirklich so ein bisschen, weil wir haben ja nicht ausgesorgt mit den Beatsteaks. Du bist ja nicht Millionär bei den Beatsteaks und brauchst dein Leben lang nicht mehr arbeiten gehen. Das ist ja alt Quatsch. Wir müssen halt kicken, dass das irgendwie weitergeht. Oder ob man, wenn das jetzt so bleibt mit dieser Situation, ob man irgendwas anderes macht und so. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass wenn wir zu 5 im Proberaum sind, dass wir lachen, dass wir Spaß haben und dass gerade auch ein bisschen Musik bei rumkommt.
Ja.
Kann aber auch sein, dass eine Platte erst nächstes Jahr, jetzt also 23, kommt und dann eine Tour erst, weil jetzt gerade, ihr wisst ja selber, jetzt knallen sich alle den Sommer voll, dabei voll. Sie wissen, okay, geht nur draußen. Wir haben ja auch so ein paar Clubkonzerte geplant, die dann irgendwann noch gemacht werden oder nicht und so. Und das ist alles so ein bisschen ungewiss. Aber Fakt ist, wir 5 verstehen uns tatsächlich besser als vor 3 Jahren.
Mhm.
Die Laune ist gut und wir wollen doch auf alle Fälle alle zusammen zum Turnstile-Konzert in Berlin gehen, wenn die kommen.
Ich bin in Köln.
Ach, gehst du, ja? Du findest sie natürlich auch geil, weil du halt weißt, was ich gehört. Ich habe halt mit so vielen Leuten gesprochen aus der Hardcore-Szene, also bist du auch Turnstile-Fan? Ja, verdammt, ich finde Turnstile mega. Die Platte ist der totale Hammer.
Ja.
Hast du das Tiny Desk-Konzert jetzt bei YouTube angeguckt?
Nee, habe ich noch nicht.
Habe ich jetzt gerade bin über Instagram folgt den tatsächlich mal als eine von wenigen Bands, die mich interessieren.
Ja.
Und die haben jetzt so ein Tiny Desk Konzert gemacht. Und guck dir unbedingt an. Beste Deko. Und schreib mir, was du zur Deko sagst, weil es wird dir 100%ig gefallen. Und da gehen wir zusammen hin oder wollen zusammen hin, wenn es stattfindet. Und das ist ein Zeichen dafür, dass wir halt, weil wir hatten eine Phase, da sind wir nicht mehr privat miteinander irgendwo hingegangen.
Mhm.
Und jetzt passiert das aber wieder. Wir waren jetzt wieder auf einer Hochzeit zusammen, als es noch möglich war. und haben auch mal wieder zusammen Zeit verbracht und das fühlt sich total gut an. Und das ist erstmal viel wichtiger. Und dann, ey, meine, wir haben jetzt die Wuhlein zweimal fast ausverkauft, ohne dass irgendjemand von uns was Neues gehört hat oder so. Und ich habe mit Arne mal so eine Situation erlebt, da stand man in Hamburg auf dem Hauptbahnhof, kam gerade vom Auflegen und waren kurz davor, ein Album, diese Yours-Platte zu veröffentlichen. Mhm. Und ey, Beatsix, also Arne, man kann Fotos. Ja, ja, und wann spielt er mal wieder? Und Arne so, ja, spiel mal wieder, aber wir brauchen jetzt gerade eine Platte. Und er so, ja, aber wann spielt dann wieder?
scheißegal.
Ey, aber Hand in Hand, I don't care, Hello Joe, Frieda und die Bomben, machen wir halt von 48, 49, spiel mal Not Ready to Rock und machen wir hier und machen. Und dann war so, ja, wir könnten eigentlich ein Konzert spielen, so, ohne dass überhaupt was Neues da ist. Und natürlich wäre es für uns halt schön, wenn man zwischendurch sagt, ach komm, ich bin mal neun.
Ja.
Aber eigentlich können wir wie Rage Against the Machine, ohne dass ich mich jetzt mit denen vergleichen will.
Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Ich bin jetzt einfach ein Best-of und da kommen immerhin in Berlin zweimal 17.000 Leute und das ist schon echt heftig, muss ich sagen.
Weil man irgendwann, man hat einfach, ja in eurem Fall, man hat die Hits dann auch auf petto, die Leute einfach kennen, so, ne, und die freuen sich natürlich über was Neues, aber dann ist dann auch, die Beatsteaks sind eine Live-Band, also eine ultra geile Live-Band, so, und also, ich will das hier nur sagen, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, was ist das denn für ein Cringe-Fanboy, ich sag das nur ab und zu, ich kann
das nicht. Ey, das ist, nein, ich finde, ey, das würde ich, wenn jetzt hier Dendemann sitzen würde, würde ich ihm sagen, ich fahre ja ihn seit 1998. Ich finde das total mega. Warte mal ganz kurz, meine Tochter. Toni, bitte.
Ich wollte fragen, ob der jetzt läuft, der.
Der läuft noch nicht. Das muss jetzt rumlaufen. Du musst so auf Play drückst, also auf Start, dann läuft dieses Licht so rum. Ach, machst du das?
Ich muss lange drauf drücken.
Ja, 2 Sekunden. Hab nämlich zu Weihnachten einen Reiskocher geschenkt bekommen, der wird gerade mal ausprobiert, Entschuldigung. Das lassen wir alle drinne, wa?
So. Thorsten, ich schneide nicht, ne? Also das bleibt mir nicht alles drin.
Ja, genau.
Was wollte ich sagen? Ihr habt dann
Liveband, genau,
Liveband und ihr habt einfach dann die Hits, die Sachen, die man kennt. Ich würde mich tierisch mal freuen, wenn ich euch nochmal live sehe, wenn ihr von der Launch Happy Now spielt, ultra geiler Song, so ist.
Happy Now.
Ja.
Doch, Happy Now hatten wir sogar mal eine Zeit lang drinne im Programm.
Das so, ich weiß,
das ist mit diesem Vertrackten, wa?
Genau, richtig. So, weil ja, der Crow genau. Einfach richtig geil reinhaut, so, also ist immer noch von der mein Lieblingssong. Ansonsten, aber klar, die Leute, ey, die kennen euch und die wissen, also dann ist so eine Band, also ihr seid wahrscheinlich dann so eine Band, euch kann man auf eine Bühne stellen und ihr liefert und fertig und die Leute haben Bock und dann ist Jut, so, ne?
Ja, wir
und,
müssen schon üben vorher, sonst wird es richtig peinlich.
Natürlich, so, das ist schon klar, aber das ist es am Ende so, es geht einfach nur erstmal darum, eben wieder live zu spielen, aber ich gebe dir auch recht, auch in diesem Jahr, ey, es gibt einen Overload einfach an Bands und vor allen Dingen auch an Sachen, die nachgeholt werden. Es ist gar nicht so einfach, da halt irgendwie, also was heißt, klar, ihr könnt das irgendwie machen, aber trotzdem, man hat ein Überangebot, das wird man haben. Es wird viele Überschneidungen geben.
Naja, es spielen halt, ne? Klar, alle wollen spielen.
Ja.
Und alle Leute haben noch 10, 12 Karten am Kühlschrank zu hängen, die sie einlösen müssen.
Genau, ganz genau. Das ist so.
Ich sag dir nur, wenn du am 1. oder 2. Juli Zeit hast, kommst du nach Berlin, brauchst dir kein Ticket besorgen, kümmere ich mich darum, dass du kommst. Kommst du mit Homies und dann machst du dir einen schönen Abend. Spätestens dann sehen wir uns auf der Aftershow-Party.
Ey,
mach ich jetzt mal offiziell dann. Dann kannst du mich darauf festnageln. Dann kann ich dir sagen,
danke.
Nee, hab ich nie gesagt.
Hier ist der Beweis. Machen wir. Ich habe ja deine Nummer. Ansonsten musst du mich gleich direkt blocken. Nein, nee,
ich nicht.
Nein, das wäre auch schlimm. Dann komme ich nach Berlin und dann. Dann gucke ich mal. Ich habe ja ein paar Leute in Berlin, die wissen, wo du wohnst, würde ich fast sagen.
Ja, sehr gut. Ja, super.
Lass uns so machen. Ey, guck mal, dann du wolltest Essen machen. Wir haben jetzt auch 1,5 Stunden. Das ist immer so, wenn ich 1,5 Stunden Podcast habe, bin ich happy. Also ich könnte auch stundenlang weiterreden, aber ich richte mich, richte mich dafür nach dir. Das ist halt, ich kann mich manchmal auch verquatschen.
Nee, noch so, ist und noch das alles ist, entspannt.
Ach so, ey, gerne. Dann ist, Hammer. Dann, ach, keine Ahnung, was, also das heißt...
Doch, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, Paul, bitte, sorry. Toni, was ist?
Läuft's jetzt?
Jetzt läuft's. Gut. Jetzt läuft's. Stopp mal mit, wie lange, weil ich glaube, der braucht jetzt fast 1/2 Stunde oder so.
Ich weiß, ich hab schon...
Ah, scheiße. Okay, jetzt läuft's, okay, alles klar. Der Reiskocher läuft, wir können noch 1/2 Stunde.
Oh, na, super. Also eine 1/2 Stunde braucht ein Reiskocher? Was zur Hölle?
Ja, je nachdem, wie du den Reis haben willst. Wenn du den so ganz normal haben willst, dauert es 26 Minuten und dann knapp 30 Minuten.
Ja.
Und dann kannst du den aber so persisch machen, dass der so eine Kruste bekommt.
Mhm.
Und so, und dafür brauchst du dann jeweils eine Stunde oder 90 Minuten sogar oder fast 2 Stunden. Dann kriegst du diesen Reisbrei, den asiatischen. Und das Krasse ist, Ich esse ja gerne so Reis und mach den immer so im Topf und war immer unglücklich, weil wir haben das gestern das erste Mal gemacht und das ist total heftig. Der hat so geschmeckt wie noch nie. Ich bin gerade totaler Fan davon und habe mich dann auch ein bisschen belesen, dass tatsächlich so Asiaten und auch die ganzen Nordafrikaner, also so vor allem Perser und so aus dem arabischen Raum, dass das der ganz gängig ist, dass die Reiskocher benutzen. Das macht man einfach, weil das einfach sicher ist, benutzen. Und war für mich auch so, ach so, na dann ist es ja okay, dass ich so ein Ding habe.
Ich mache gerne mal Sushi. Also ich koche echt wenig, aber Sushi mache ich sehr gerne so, ne? Und ich ernähre mich halt, also ich mache jetzt kein Fisch-Sushi, weil ich esse ja kein Fleisch so, ne? Und so, und da mache ich halt dieses Maki-Zeug und ich habe mal auf YouTube ein Tutorial gesehen, das heißt dann How to make Sushi. Und diesen Sushi-Reis zu machen, ohne Scheiß, ne? Das ist wirklich, wenn du den verkackst, das macht sehr viel aus. So, das ist, also, das ist, gebe ich dir völlig recht, das muss man können. Das ist, ich brauche
einen Reis. Ist der Plan fürs Wochenende, wo Sushi gemacht und der Reis ist auf alle Fälle erstmal nicht das Problem. Jetzt muss man bloß irgendwie die Rollen hinbekommen. Aber dann tatsächlich auch, ich will es eigentlich auch ohne Fisch machen, so mit Gurke. Und eingelegter Rettich ist das allergeilste Sushi.
Hammergeil, voll. Definitiv. Hammer. Ey, klingt mega. Jetzt habe ich richtig Bock auf Sushi. Vielleicht bestelle ich mir gleich was. Weil mache ich heute nicht mehr. Okay, nein, aber das wollte ich gerade auch nochmal sagen, wo du auch meintest mit den Beefsteaks, erstmal so zusammenkommen und einfach eine gute Zeit haben, voll. Ich glaube, das ist das A und O so, ne? Ich erinnere mich so ein bisschen, ich glaube, wenn man auch, also man kennt das ja auch, wenn man einfach ultra lang einfach auch in einer Band zusammenspielt, das ist ja, also eine Band ist Arbeit, das ist einfach so. Und eine Band ist halt immer auch so, also man denkt immer, oder auch dann klar, viele Fans draußen, ey, bei denen ist immer alles toll, also jetzt nicht nur bei euch, sondern austauschbar, bei jeder Band läuft halt irgendwie immer alles cool und alles Friede, Feuer, Eierkuchen, das ist aber nicht so, also um Gottes Willen so, ne? Und wenn ich da mal irgendwie ein Interview von Farin Urlaub mal gelesen habe, wo der meinte, ey, nachdem die 13 rausgebracht haben mit den Ärzten, danach hätten die sich fast aufgelöst, weil einfach die Schnauze wahrscheinlich voneinander voll hatten, das ist bei jeder Band einfach so, das ist vollkommen normal so, ne? Und deswegen
Ich habe gestern auch ein Interview mit Bela, da ging es irgendwie um die, ich glaube, das war die Geräusch, oder? Mhm. Die vorletzte, die Platte jetzt vor der, glaube ich, war, ich weiß es nicht mehr. Und da waren die auch kurz vor der Auflösung, weil das halt tatsächlich, ich glaube, man kann es ganz einfach machen, Leuten, die halt keine Ahnung haben, das ist ja auch ganz klar, wenn man halt nicht in einer Band spielt. Und dann immer denkt, ja, aber ihr seid ja erfolgreich, verdient euer Geld, ist doch easy, easy life. Man muss sich einfach überlegen, dass man mit fünf oder vier Leuten oder mit zwei oder mit drei, je nachdem wie groß die Band ist, eine Beziehung führt. Voll. Und die muss man halt irgendwie, ab einem gewissen Alter, weiß man, dass eine Beziehung halt Arbeit macht. Egal, wie doll man sich liebt oder mag. Voll. Das ist halt Arbeit und die muss man drin stecken und das ist halt emotional. Und immer wenn was emotional wird, dann ist es halt auf alle Fälle krass, weil Emotionalitäten halt einfach einen total fordern. Und wir sind da auch jetzt erst so nach so langer Zeit haben wir uns so, jetzt gerade ist es echt geil, jetzt sind halt so Egos nicht wichtig, jetzt gibt es so Befindlichkeiten, sind nicht da und wir sind alle sehr respektvoll miteinander und das klingt manchmal vielleicht so ein bisschen esomäßig, aber das ist halt leider total wichtig auf jeden Fall.
Ey, also ja, ist es, weil wenn das am Ende ist es so, niemand möchte doch in einer Band spielen, wo am Ende, ich weiß nicht, ob es stimmt, muss ich dazu sagen, so, ne? Ich nehme mal Slayer als Beispiel. Die gibt es ja jetzt offiziell ja auch nicht mehr, haben jetzt irgendwie kurz vor Corona, ich glaube 2018 oder sowas, dann die letzte Final World Tour gespielt, wo man aber auch munkelt, da das eh nur, wird irgendwann nochmal eine Reunion geben. Oder ich glaube, es war auch, gut, ZZ Top ist jetzt auch, ja, nicht ganz vorbei, aber gibt es ja auch nicht mehr eine Urformation. Ist der Dusty Hill auch verstorben? Dass man halt irgendwann gefühlt nur noch auf Shows zusammenkommt und nur noch das liefert, weil die Geldmaschinerie am Laufen bleiben muss. Weißt du, was ich meine? Das will man ja auch nicht. Da hat man ja keinen Bock drauf so, ne?
Und gab es ja immer, ob es jetzt Korn waren oder selbst Rage Against the Machine, haben irgendwann die Sachen bloß noch wegen der Kohle gemacht. Und das ist auch ein Stück weit okay, können sie ja machen. Ich glaube halt tatsächlich bei uns würde nur bedingt funktionieren. Wir haben sicherlich auch schon Konzerte gespielt, wo sich zwei nicht so richtig grün waren oder wo dann mal zwei auch ein paar Tage nicht miteinander gesprochen haben. Aber wenn da irgendwie ein Furz quer sitzt oder der Wurm drin ist, dann muss das irgendwann raus. Sonst funktioniert das auf Dauer nicht. Ich glaube, die Laune muss bei uns einfach gut sein, sonst sind wir keine gute Band. Dafür sind wir, das kann ich ja auch nur von mir sagen, jetzt nicht alle die totalen krassen Ausnahmemusiker, die da, und auch die Musik ist nicht so ausgelegt, dass da jeder seine Filigranität zum Besten gibt und dann alles wie ein Zahnrad aneinander greift. Nee, wir sind halt gut, wenn fünf Typen mit Dennis, manchmal sogar sechs, grinsen, auf der Bühne stehen und alles weghauen wollen. Und das hat glücklicherweise ein paar Jahre funktioniert. Und das funktioniert auch nur wieder, wenn wir grinsen und auf die Bühne gehen und wenn alle richtig grinsen. Und wenn einer mit irgendwas Probleme hat, das ist, klar ist das nicht immer basisdemokratisch, weil dafür gibt's genug Sachen, die dann einfach auch mal der Sänger entscheidet oder irgendjemand.
Ja.
Aber es müssen alle fünf mit der Musik fein sein und mit der Situation, mit dem Club, mit dem Bus. Und wenn dann halt einer sagt, nee, ich möchte gerade nicht mit dem Bus fahren, dann muss man sich halt einen Kopf machen. Was der hier rumbummert. Kann man den mit dem Zug hinterher schicken oder gibt es einen anderen? Und dann muss das so gemacht werden. Da müssen sich alle vier kümmern, dass der fünfte grinst und dann funktioniert das.
Genau. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, das ist ja auch, ihr seid ja auch eine Band, wo ich das glaube, ey, wenn ihr euch alle nicht mehr verstehen würdet, das wird man auf der Bühne schon merken. Also ganz einfach, das wird man bei irgendeiner Show merkst du, wenn ihr gar keinen Bock mehr aufeinander habt, weil dann ist die Interaktion einfach nicht mehr da. Und dafür seid ihr dann, zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach auch, das ist jetzt ein sehr schwammiger Begriff, ich will nicht sagen Partyband, aber eine Band, die einfach die Laune dann verbreitet. Nee,
wisst ihr, was du meinst?
Also, das ist so,
die gute Laune ist halt, genau.
Ne? Ja. Das muss halt schon irgendwie sein. Und keine Ahnung, wenn Slayer jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr aufeinander haben, merkst du vielleicht eh nicht so richtig, weil da macht irgendwie jeder sein Ding. Und die Leute feiern es irgendwie trotzdem ab. Oder keine Ahnung, eine Band ist wie Slipknot oder sowas. Da wird es wahrscheinlich auch ultra viele Spannungen geben, kann ich mir durchaus vorstellen. Da ist natürlich aber auch klar eine ganz klare Hierarchie bei so Bands auch. Also ist auch klar, dass jemand muss irgendwie sagen, so, das läuft so und so und sonst läuft das hier nicht. Und da gibt es schon eine Rang- und Hackordnung.
Naja, also wie du schon sagst, anhand dieser drei Beispiele schon, da kann man jetzt ja so weitermachen. Jede Band hat ja einen Kern. Warum finde ich die Band gut?
Ja.
Ich finde die Band halt, die Beastie Boys sind zum Beispiel meine All-Time-Favorite-Band, das wird sich auch niemals ändern. Und die waren halt einfach eine Gang, die waren einfach unfickbar. Weil unfickbar sind die einfach in dem, wie sie waren, weil die einfach da stehen. Und die kann ich mir auch nicht vorstellen, dass, und wenn es da Spannung gab, dann gab es halt dann Spannung und dann wurden die, zumindest wenn man jetzt der Biografie und dem Buch und dem Film und so, dann setzen die sich damit auseinander und dann geht's weiter. Und
ja,
dann gibt's Bands, die wie Slayer, da ist halt der Kern, diese unfassbare Konsequenz, diese Macht, dieses Ignorante, ja, jetzt wird einfach alles zersägt, aber mit einer Faust, wo so ganz viele Mittelfinger rausgucken, und dann werden auch keine Gefangenen gemacht und dafür brauchst du halt nicht vier grinsende Typen. Klar, ja, ist das geil, dass Tom Araya auf der Bühne auch gerne mal einen lustigen Spruch ihm oder mal gelacht hat oder so bei seinen Ansagen.
Ja.
Aber hier Hannemann und Kerry King, die sollten auf gar keinen Fall lachen. Also, oder sagen wir so, ich habe die auch schon lachen gesehen, aber das ist mir nicht wichtig. Als dann, weißt du, wenn du bei YouTube mal googelst, dann findest du so, hier, Kerry King ist dann doch kein Monster. Und dann denkst du so, ach, guck mal, der hat ja, wenn er die Brille abnimmt, sieht er ja, na klar, hat er eine Sonnenbrille auf der Bühne, weil der ohne Brille natürlich ganz liebe Augen hat. Und dann will der natürlich auf der Bühne nicht. Also setzt er die Sonnenbrille auf und guckt böse und tätowiert sich den Schädel. Und dann ist das auch geil. Und so hat jede Band ihren so einen Kern, kann man, glaube ich, sagen. Und bei uns ist irgendwie, ja, die müssen sich alle fünf Stunden halbwegs riechen können auf der Bühne. Sonst ist Kacke.
Voll. Das ist so, ja. Und wie du schon sagtest, das kannst du ja echt auf, keine Ahnung, auf jede Band halt irgendwie übertragen. Das ist natürlich immer Musikrichtung abhängig und je nachdem, wie die Show aufgebaut ist und whatever. Und klar, so eine Band jetzt wie Slayer oder halt irgendwie, meinetwegen auch Rammstein, kannst du halt auch sagen, dass die Leute auf der Bühne irgendwie das vermitteln, dass die gefühlt nicht die netten Jungs von nebenan sind. Das gehört auch einfach dazu. Das ist so, das ist der Aufbau. So, ne? Und deswegen gehen die Leute auch gerne dahin.
Muss man ja
auch
so sagen. Jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden Fall, total richtig.
Voll. Ja. Ey, ich bin, ich war gefühlt schon irgendwie jetzt gerade, weil ich, also nicht, also, ne, ich will das hier gar nicht abmoderieren. Keine Ahnung, ich find's geil. Ich liebe so Talks einfach zu machen. Das finde ich, ich finde es ultra, deswegen liebe ich Podcasts. Weil man sich über tausend Sachen einfach unterhalten
kann. Ja,
das ist so, nee. Ja, das gefällt mir sehr. Das, du musst mir auf jeden Fall noch.
Equipment.
Ja.
Was brauchst du? Nee, schon jetzt unterbreche ich dich. Jetzt redest du bitte weiter.
Ich brauche auf jeden Fall noch von dir so zwei, drei schicke Fotos später noch. Muss ich jetzt sein, zu später, wenn ich nur die. Wenn ich das alles auf. Wenn ich das später irgendwann hochlade.
Ja, okay.
Also, wie gesagt, jetzt keinen Stress, mach erstmal gleich in Ruhe essen und so weiter. Ich will dir jetzt nicht auf die Nerven gehen. Ja, du wolltest irgendwas wegen Equipment jetzt gerade mal sagen.
Nee, ich wollte, also erstmal, ich muss ja sowieso noch ein bisschen sauber schneiden, weil der Typ ja da über mir ja gerade seine Wohnung einreißt. Jo. Und ja, Foto versuche ich auch noch eins zu finden. Nee, ich hab tatsächlich, Bussi sagt, ja, so Equipment haben wir ja eigentlich, habe ich ja irgendwie ungefragt abgehandelt, aber das habe ich ja auch mitbekommen. Das ist ja gar nicht so, dass du jetzt so von vornherein, okay, die geht um Rammstein, also ESP getan und das, sondern das hat sich ja im Gespräch ergeben.
Voll.
Und dann wurde da so gesprungen. Aber wie gesagt, bei mir ist das, ich habe jetzt hier gerade. Weil ich habe noch von diesen Russen Big Muff, den habe ich mir irgendwann gekauft, fand den super, dann habe ich gehört, den gibt's bald nicht mehr lange, dann habe ich mir für 50 Euro davon 3 Stück gekauft und habe mir die von Orion, das ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, der sitzt, oh Gott, wo sitzt denn der? Der hat früher Gitarre bei Union News gespielt. Mhm. Und der hat so eine ganz kleine Boutique, der macht so Effektgeräte und der hat mir den Big Muff modifiziert, dass man da jetzt endlich einen Stromanschluss hat und noch 2-3 Mittelstufen und das Ding benutze ich halt immer und deswegen bin ich so, ansonsten kann ich ja auch gar nicht groß Nerd Talk betreiben, ich habe halt keine Ahnung, ich war halt froh, dass ich mir irgendwann einen Ampeg gekauft habe, der noch keine Vietnam-Edition war, kein Rassismus-Scheiße, das ist einfach, die Qualität ist einfach wahnsinnig schlecht geworden.
Ja, das stimmt.
Ich habe mir irgendwann, als ich in die Band gekommen bin, das ist jetzt ja auch schon jetzt 22 Jahre her, oder 23 müssen es sein, habe ich mir ein Ampeg SVT-1 geholt, so ein Topteil und eine Box dazu. Mhm. Ich stehe jetzt wieder bei Thomas im Studio, weil ich, der Topteil war damals schon aus den 70ern. Ich glaube, das habe ich immer, wenn wir auf Tour waren, immer wenn wir nach Hause gekommen sind, musste ich es reparieren lassen, musste alle Röhren auswechseln.
Was vorne und hinten.
800 Euro oder 800 Mark immer bezahlt. Und irgendwann meinte der Typ, ja, die Platinen werden brüchig. Jetzt steht das Ding halt bei Thomas. Und ich habe irgendwann glücklicherweise über Henrik den Tipp bekommen, hol dir kein Ampeg, die sind alle scheiße, hol dir so ein VBA 400 oder wie der heißt, von Marshall, so ein, weil ich brauche halt Vollröhrendampf.
Ja.
Weil wir haben 3 Gitarristen in der Band und die sind alle taub. Die sind alle taub. Gitarristen sind ja eh alle taub.
Immer, ja.
Und wir haben Schlagzeuger, der drischt halt rauf wie Hölle. Das heißt, ich brauche mit irgendeinem 1500 Transistor Watt, brauche tatsächlich wirklich volle Röhrenpower. Und habe mir einfach den größten Röhrenamp gekauft, den es damals gab. Der hat eben von Mesa Boogie, den habe ich nicht bekommen. Und dann gab es den VBA 400 von Marshall.
Ja.
300 Watt. Dann habe ich den genommen und seitdem steht der bei mir und das wird auch immer so bleiben. So, und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung von Equipment.
Ey, ich betone das ja immer wieder. Ich bin ja, es gibt ja, glaube ich, ich muss ja auch sagen, ich sage ja von meinem Podcast auch immer, das ist der kleine Loser-Podcast. Paul's Guitarcast ist der unrelevanteste Gitarren-Podcast. Ich stehe in meiner Welt in ganz großer Konkurrenz mit Gear of the Dark. Das ist der hauseigene ESP-Podcast. Nein, die machen das auch gut. Es gibt also noch einen anderen Gitarren-Podcast, der aber eine viel größere Reichweite hat, als ich das habe. Ich sage das immer mit so einem Zwinkern in Auge, weil ich finde das ja geil, weil ich mache das ja echt so just for fun und mache ja auch relativ wenig Werbung. Ich poste das dann irgendwie auf Instagram und dann hoffe ich immer, dass die Leute das hören so und dann hören sich das irgendwie so, keine Ahnung, so 500, 600 Leute an, weil ich eigentlich ganz geil finde dafür, dass du wenig Werbung machst. So, ne?
Ja, das war mega. Schickst du mir dann auf jeden Fall deinen Kram, dann verlinke ich das auch bei mir.
Sehr gerne. Und dann, ja. Weil, dann geht so eine Folge natürlich dann auch mal mehr ab, aber wie gesagt, ich will das ja gar nicht haben. Wenn ich jetzt hier sitzen würde, wieder bei der Gitarre, ich sag immer auch scheiß Gitarre und Bus, ich will ja kein Gitarre- und Bus-Interview mit dir machen, dass ich jetzt, also wie gesagt, jetzt dich das so frag, weil dann würde ich bei einschlafen so, ne? Und weil ich will ja so ein bisschen dieses lockere, einfach mal Quatsch, einfach drauf los. Und wenn du mir halt sagst, ich kann ja dazu genau was sagen, weil das Ding ist ja, du hast völlig recht, die Ampegs, die nicht made in USA sind, sondern die Dinger, die danach kamen, das ist halt alles nicht so geil gewesen so, ne? Und wenn die Platine halt irgendwann platt ist, ey, dann sagt dir jeder Schrauber der Welt, ey, alles klar, das kannst du vergessen. Das ist genauso wie, du hast einen Flachbildschirm, den hast du dir für so und so viel Tausende von Euro geholt. Und dann ist da irgendein Platinenschaden und dann sagte jeder, wie nennt sich das denn nochmal, Funk- und Fernsehtechniker? Weiß ich gar nicht mehr, da gibt es so einen Begriff.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Die sagen dir dann, ja, kannst du neu kaufen, so, ne? Und das ist genau das Gleiche auch, wenn du jetzt halt echt so ein, ich vergleiche das immer, ich bin gar nicht so autoaffin, ich fahre, nichtsdestotrotz fahre ich so einen alten 190er Benz, so, ne?
Geil.
Und ich könnte mir jetzt auch ein H-Kennzeichen holen und ich will nur sagen, wenn ich den in eine Werkstatt abgib, dann sagen die Leute da halt immer so, egal was dran ist, ja, der hat noch kein Rost, das ist ein analoges Auto, da schraubt man gerne dran rum. Und das ist beim alten Amp oder beim Amp, der halt davon nur Röhren hat, genauso. Kannst du das einfach immer machen lassen. Das ist einfach ultra geil. Und klar, zahlst du dich natürlich, wenn jetzt auch beim alten MPEG SVT, wenn er einmal alle neuen Röhren gewechselt haben muss, ey, da zahlst du dich natürlich dumm und dämlich. Da kannst du eigentlich nach dem dritten Mal sagen, okay, jetzt hast du eigentlich jetzt den zweiten Amp kaufen können, so, ne?
Weil total, einfach, auf jeden Fall. Ja.
Ne, weil das wirtschaftlich dann, aber darum geht's ja eigentlich am Ende des Tages gar nicht. Aber genau sowas, das reicht ja schon. Das ist ja, wie gesagt, ich als Typ, der diesen Podcast betreibt, ich suche mir die Leute aus, weil ich denke, jetzt in deinem Fall, ey, Thorsten Scholz hat mit Sicherheit was zu erzählen. So. Und dann denke ich mir, cool, dann fragst du ihn doch einfach mal an. Das ist halt so das Ding, so, ne? Und naja. Ich muss natürlich auch sagen, du bist der Einzige, den ich von den Beatsex gesehen habe, der, glaube ich, überhaupt Social Media mäßig unterwegs ist.
Nee, ich glaube, Thomas ist auch dabei. Thomas ist Tomatenplatten. Arnim betreibt unseren Beatsteaks Official Account.
Okay. Ja.
Und Bernte ist auch da. Und ich glaube, Peter Baumann ist jetzt auch da, aber der ist noch so unterm Radar und der will auch eigentlich nicht groß auftauchen. Aber ich bin ja relativ aktiv, weil ich ja auch so viele Sachen noch nebenbei mache mit der Radiosendung und meinem anderen Projekt und so. Deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, ach komm, ich hole mir jetzt einfach Instagram und mache da so ein bisschen Wirbel.
Ja.
Damit ich, weil dann so meine anderen Sachen, die unabhängig von der Band sind, die benötigen ja auch Promo und dafür kann und will ich kein Geld ausgeben, weil ich das nicht habe. Also ist halt die einzige Promomaschine mein Instagram-Kanal, so blöd wie klingt.
Ja, aber ich habe auch gesehen, übrigens, du warst auch bei, wie heißt das, nicht zuerst war die Haut, das ist der andere Tattoo-Podcast.
Augen zu und durch.
Genau, habe ich noch nicht reingehört.
Das hat auch total Spaß gemacht. Sebastian ist mein Tätowierer, der mich schon ganz oft tätowiert hat und ich habe mir auch fand das toll, da mal wieder zu sein. Ich habe den auch ewig nicht gesehen und wollte auch nicht zum Tätowieren mehr und habe danach überlegt, oh, ich gehe doch mal wieder.
Ja, aber tätowierst es nicht selber. Ist jetzt quasi, war jetzt Tattoo-Talk jetzt nicht.
Naja, wir tätowieren uns, wir haben uns ja alle selber tätowiert. Ich habe ja ganz viel Scheiß, die wir uns irgendwie auf der Tour mal irgendwann selber tätowiert haben.
Ejo.
Und aber auch das steht jetzt auch schon seit 3 Jahren im Schrank und ich weiß ja nicht, ob die Farben irgendwann flockig werden.
Darfst du jetzt eh nicht mehr verwenden. Seit gestern.
Aber genau. Ich habe so einen Fliesenschneider gehabt und habe einfach eine Nadel drauf gebunden und wir haben das ja so mit der Hand gemacht. Das war ja nicht mit der Maschine, sondern so knastmäßig halt.
Okay,
so Handpoke sagt man, glaube ich. Und da weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich noch so weitermachen will.
Ich muss halt immer
besoffen sein und derjenige, der sich tätowieren lässt, muss ein Ding drin haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gerade relativ gering, deswegen gibt es da gerade keine Möglichkeiten.
Ja, kann ich verstehen. Das waren auch für die Tattoo-Industrie sowieso in Corona-Zeiten sehr, sehr dunkle Zeiten. So, ne?
Ja,
ich kenne ja viele Tätowierer auch und dann denke ich mir so, ei, was ein Abfuck. Das,
am Ende war es nur außer für Amazon und Visik für eine andere Drecksbuden, war das halt ein goldenes Jahr. Alle anderen haben halt einfach einen Scheiß. Ich meine, das ist bei dir so, das ist bei Sebastian, der Tätowierer so, das ist bei mir. Ja, komm, wir drücken einfach die Daumen.
Ey, voll. Ich muss an der Stelle muss ich schon sagen, ich würde mich niemals als Pandemiegewinner bezeichnen, aber ich habe durch Corona echt so 20% mehr zu tun gehabt am Ende des Tages. Das liegt aber daran, weil die Leute, die davon nicht leben, ne, die Kohle dann haben, die sagen dann, ach komm, ich lass meine Gitarre nochmal aufmöbeln. Das ist dann so, habe aber auch trotzdem gesagt, dass die Leute, die davon leben und wirklich auf Shows oder was auch immer angewiesen sind und wenn die mal irgendwie ein Livestream-Konzert gemacht haben oder gerade die Kohle nicht hatten, um die Gitarre halt irgendwie fit machen zu können, meine ich auch, komm, bring die vorbei, wir einigen uns irgendwie später, weil da denke ich mir auch, man kann sich ja irgendwie untereinander unterstützen. So, ne? Das ist,
geil, ja,
das,
super.
Das muss schon sein. Das wäre
so. Das war mir klar, dass du so inner bist. Du bist halt ein guter Junge, auf jeden Fall. Ja,
danke.
Das ist natürlich, das ist doch jetzt gerade, wir haben bei uns auch so einen Laden, Bukowski, das ist auch so ein kleinerer Laden, der bei uns hier im Friedrichshain ist, wo wir als Band seit 20 Jahren hingehen und begrüßen werden, ja, Thorsten, mein Lieber, komm mal rinnen und so. Und das ist toll, dass die freuen sich, dass ich hier mal hingehe, anstatt bei irgendeinem großen Versand zu bestellen. Obwohl ich finde ja, dass Thomann ja nicht unbedingt der Feind ist, weil das ist ja trotzdem auch ein Familienunternehmen.
Ja.
Aber wir gehen immer erstmal dahin, dann sagt er halt, ja, den Preis kann ich nicht, dann geh doch dahin. Und da merkt man halt, dass man da die Leute, mit denen man da in seiner Blase so zu tun hat, dass die, ja, wie geht's euch denn? Und ja, bei denen geht's auch gut und die wussten halt, dass bei uns halt lange Feierabend ist. Und so ist man halt füreinander so ein bisschen da wenigstens. Das fühlt sich irgendwie gut an.
Voll. Sehe ich genauso. Also das war auch immer so mein Ding, da ich mir dachte, komm, klar, am Ende muss auch jeder immer so ein bisschen gucken, wo man bleibt. Das weiß ich auch. Natürlich unterstützt man sich. Also darum geht es am Ende auch. Und alle wollen halt irgendwie, dass es in irgendeiner Art und Weise wieder weitergeht. Und,
ja klar, auf jeden Fall.
Das funktioniert sonst einfach nicht. Also, weil wie gesagt, gerade Veranstaltungsbranche, Musikbranche, überall da, wo Leute zusammenkommen, das ist unmöglich. Das ist nicht drin. So. Und niemand will halt irgendwie ein Live-Erlebnis nur noch als Stream haben. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Ich glaube, Berlin war ja auch da so Vorreiter mit irgendwie so DJ-Events oder sowas, die man live gestreamt hat. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja einfach nur eine Notlösung. So, ne?
Und ich hab, ja, auf jeden Fall. Ich muss auch, wie gesagt, überhaupt kein Schmälern der Leistung von den Leuten, die sich da in den Kopf gemacht haben. Aber ich habe mir einfach nichts angeguckt. Also doch, ich habe mich jetzt mal wieder so ein bisschen mit diesen Tiny Desk-Konzerten da beschäftigt,
ja.
Die ja, glaube ich, unabhängig von Corona immer stattgefunden haben. Aber wir als Band hatten ja gesagt, nee, kommt nicht in Frage. Schon gar nicht am Anfang so mit diesen Autokonzerten und so. Und ich auch selber, ich kann, weiß nicht, habe mich dafür tatsächlich... Hat mich überhaupt nicht berührt, in keinster Weise. Deswegen kann ich das auch, ja, also klar, du hast recht, viele Leute haben das gemacht und hatten da auch sicherlich, ist das toll gewesen für Techniker. Dann doch, Arnim hat eh mal aus dem S36 gestreamt und wir haben uns da so ein bisschen mit hingesetzt und haben da so ein bisschen als Band sind da so aufgetaucht, jeder für sich in irgendeiner Art und Weise.
Aha.
Das war schon ganz cool, aber ansonsten so Konzerte, dadurch, dass wir als Band gesagt hatten, nee, komm, wir lassen das, ist da für mich auch nie wirklich groß. Ich habe da keine Öse gefunden, um mich da einzuhängen, sag mal.
Nee, also vor allen Dingen auch, egal in welcher, also es funktioniert auch vielleicht nur einmal und dann bin ich auch wieder bei dem Ding, wo ich mir denke, so, das ist auch wieder musikabhängig, was für eine Art von Musik du machst. Manche Sachen funktionieren auch einfach nicht. Also es funktioniert zum Beispiel nicht, wenn du auch Open Air jetzt oder sowas nur so bestuhlte Konzerte machst, bestimmte Musikrichtung. Ja. Klappt einfach nicht, weil die Leute, die stehen dann eh irgendwann auf und dann geht's, also dann geht der Vibe einfach auch verloren. Du kannst zum Beispiel nicht im Punk- oder Hardcore-Bereich, kannst du keine Show irgendwie im Sitzen anbieten. Das, wie soll das funktionieren? Also das, gerade wenn das so, weiß ich nicht, Szenemusik oder sowas ist, so wo die Leute sich bewegen wollen, das geht ein, zwei Mal, aber auf Dauer ist das nicht möglich so. Und
ja.
Genauso.
Schwierig, auf jeden Fall.
Voll. So, und deswegen, ich habe mir, wann war das Ende? Nee, Mitte letzten Jahres, sollte ich bei Olli Schulz mal Vertretung Backline-mäßig machen. Dann habe ich mir eine Show von dem in Hannover angeguckt. Und das war auch so ein Picknickkonzert. Und das war dann auch bestuhlt. Da hat das irgendwie so funktioniert, weil Olli Schulz ja auch so ein bisschen dieses ne, Singer, also weil er Singer-Songwriter, aber Liedermacher-Prinzip halt auch ist, auch mit Band
ja,
und so.
Ja, auf jeden
ne?
Fall. Er kann ne? auch mal ein paar Geschichten erzählen zwischendurch, ja.
Ganz genau so. Aber am Ende war trotzdem so, die Leute stehen am Ende trotzdem halt alle auf, so, ne? Und am Ende stehen sie halt trotzdem dann da. Und dann hast du halt dann auch die Ordner, die dann halt irgendwie sagen, ja, guck, dass ihr alle auf euren Plätzen bleibt, aber ey, das ist einfach das Live-Erlebnis.
Es ist total schwierig, auf jeden Fall. Und sobald sich die Möglichkeit ergibt, das anders zu machen, wird man es anders machen. Aber wie gesagt, ist natürlich auch für viele, ich verfolge das ja auch so ein bisschen, weil man kennt sich ja so ein bisschen mit Olli und ich kenne ja auch den Schlagzeuger, den Benson ganz gut und ich glaube, die Backlinerin da, die mal bei Olli war, Lisandra, die war auch schon mal bei dir im Podcast.
Ja, genau. Ja.
Genau. Deswegen bin ich da, habe ich das immer so ein bisschen am mitbekommen und wie gesagt, bei ihm, das geht noch so, der kann das noch so verantworten. Ich habe mir auch Fat Tony und Edgar Wasser angeguckt in der Columbia-Halle vor 300 Leuten bestuhlt, ja. Aber dann durfte ich irgendwie 3 Wochen später oder wann das auch immer war, habe ich mir zugezogen Maskulin im Huxleys angeguckt, 1300 Leute ohne, also mit 2G und Feuer, ja. Bla bla. Und das war natürlich, dann da war ich total froh, dass ich das kurz gesehen habe, weil danach war es ja gleich wieder Feierabend.
Ja.
Es muss einfach wieder in irgendeiner Art und Weise in der Normalität her. Das nützt nichts. Oder wir haben irgendwann alle richtigen Kopf voll mit den Spätschäden, die dadurch entstehen. Also nicht unbedingt, dass ich nicht auf ein Konzert gehen kann, aber diese ganze, aber wir müssen jetzt auf gar keinen Fall darüber reden. Aber es ist wichtig, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder losgeht und dann auch wieder alle dafür tun, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder so losgeht, wie es wichtig ist. Und das finde ich ja so toll, dass diese ganzen Veranstalter sich ja wirklich amtlich einen Kopf machen. Das ist ja echt toll, wisst ihr? Die am meisten darunter leiden, nämlich die ersten waren, die zugemacht haben und die letzten, die wieder aufmachen dürfen, die sind, ich war jetzt 2-3 Mal bei dieser Alarmstufe Rot Demonstration hier in Berlin mit den Hosen und so und Tees, also Tees Uhmann war da und so und das ist echt beeindruckend, wie diese Leute, die wirklich am meisten davon betroffen sind, trotzdem sagen, ey, wir halten uns an die Regeln und da waren wirklich alle mit einer Maske und die haben überhaupt keinen Rumgedümpel und wenn dann halt wie in Hamburg da die Docks und die große Freiheit da Scheibe spielen mit ihren Wandzeitungen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wo so zwei Clubs ausgeschert sind, die haben dann so Wandzeitungen, also ihre Fassade wurde quasi zur Verfügung gestellt, dass man seine Meinung darüber äußern konnte. Und dann war da auch hier und da eine Kritik an der Corona-Politik zu vermerken. Und das switchte aber oft in so, informiert euch auf Ken Jebsen und informiert euch bei dem und bei dem. Und dann wurde das ging in so eine komische Richtung. Und das war schwierig. Und dann haben sich auch alle gleich, auch wir mit KKT und so, davon distanziert, zu sagen, nee, wir spielen dann halt nicht da. Ja. Man sucht sich eine andere Möglichkeit. Und das finde ich halt toll, dass es da trotzdem eine gesunde Straightness und so eine Stabilität gibt in dieser Branche, obwohl die alle betroffen sind. Voll. Die könnten sich alle hinstellen und sagen, was soll denn die Scheiße hier? Und jetzt lass doch mal, Corona gibt's ja nicht. Nee, das machen die Leute, die wirklich davon betroffen sind. Ich war jetzt auch irgendwann bei einem Chefdenker- und Pestpockenkonzert im SO36. Ja. Das war halb voll, da ging's wieder. Das war halt 2G+, da waren halt Punker-Kids, die waren halt einfach doppelt geimpft und die waren alle, ja, ich mach das, weil das für mich, und das finde ich halt irgendwie sehr toll zu sehen, dass die Leute, die wirklich doll betroffen sind, halt da trotzdem stabil bleiben und sich da irgendwie nicht irgendwelchen Sachen hingeben, die vielleicht in durchaus in eine falsche Richtung gehen könnten, ohne da jetzt meine Meinung so groß
beizutreten. Nee, aber also, ey, das kann man ja genauso sagen, ich gebe dir völlig recht, es gibt einfach genauso diese Branche, die hat so viel Recht, einfach auch zu sagen, so, was alles schief läuft, das kannst du aber auch auf dem Level machen, ohne halt komplett abzudriften und dann irgendwie Leute zu nennen, wie du es gerade genannt hast, wie ein Cam Jebsen oder whatever, wo man sich denkt, Alter, das ist so, lass das, also man kann, es gibt so viele Sachen, wo du wirklich berechtigt Kritik üben kannst, weil Sachen falsch gelaufen sind, weil Branchen nicht gehört worden sind oder weil einfach so viel zu viel ich sag mal, der Holzhammer rausgeholt worden ist und dann einfach gesagt haben, okay, wir können euch jetzt nicht um euch als Branche kümmern und ihr werdet so ein bisschen links liegen gelassen und dann hilft natürlich auch keine Corona-Soforthilfe mit 9.000 €, wenn du einen Betrieb hast, wo das ein Tropfen auf den heißen Stein ist, so, also weißt du, was ich meine, so, ne? Und aber trotzdem ist das was anderes, dann einfach dann zu sagen, so, ich zitiere jetzt halt irgendwelche Leute, die vollkommen einen an der Waffel haben, so, ne? Und ganz anderes verbreiten, so, das ist...
Nee, man muss immer einen klaren Verstand und man muss immer gesund bleiben, man muss immer gucken, wo man sich informiert, auf jeden Fall. Und es ist echt beeindruckend, wie viele Leute aus dieser Branche, und da sind halt viele, da sind viele dabei, das kann ich selber aus Berlin sagen, viele kommen aus dem Punk, Wissig Fossi, mein alter Plattenladentyp da von Football Records, alter Punk selbst, der Hose, das Hosenumfeld, die kommen viele aus diesem, also wirklich aus diesem DIY-Ding, die haben alle ein Problem mit teilweise mit einer Regierung, die haben Probleme mit Sachen, die in unserem Land passieren. Die werden jetzt aber jetzt mal kurz nicht unterordnet, sondern die sagt, okay, das eine ist das eine und jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir wieder normal unser Leben leben und dann kann man sich ja auch wieder um Sachen kümmern, wie die Außengrenzen Europas, das ekelhaft ist. Ja, ich finde, das ist halt wichtig, dass also ich, von denen war keiner beim Sturm auf den Reichstag dabei, wo sich jetzt auf einmal alle Leute hinstellen und sagen, ja, ich bin kritisch, ich kümmere mich darum und sag meine Meinung und ich lasse diese Regierung, wo ich mir denke so, ey, nee. Ihr habt alle die letzten 30 Jahre die Schnauze. Die Leute, die jetzt leise sind und sich um Konzepte im Kopf machen, die haben sich oft genug hingestellt.
Genau.
In der Cassiopeia, im Mensch Meier, da muss ich ja bloß die coolen, die linken Läden nennen in Berlin, die alle aktiv und versuchen, eine Gesellschaft interessanter, schöner und besser zu machen. Und jetzt aber trotzdem sagen, ja, wir halten die Regeln ein, weil das halt nun mal einfach die Realität ist. Und das finde ich halt echt toll und da bin ich froh, dass, ja, weil die vielen Leuten echt schlecht und die sind trotzdem optimistisch und das finde ich wichtig und das sollten wir auch sein, Paul, einfach optimistisch sein und dann geht das schon irgendwann wieder gut.
Ey, ohne Scheiß, Thorsten, genau, am Ende des Tages ist es das, es ist nicht, wenn die Leute, die mit auf den Reichstag zugerannt sind, die sollen mal gucken, wer links und rechts neben den stand, die mit denen gelaufen sind, weißt du, was ich meine, so, dann siehst du so, rechter sagt links, rechter sagt rechts, so, ne, und dann bist du total stolz darauf, dass du das mitgeschirmt hast, so, was ist verkehrt mit dir, da musst du einfach drauf achten und das sage ich dir, das will ich auch noch sagen, als ich nämlich auch in Berlin war, ich bin ja bis jetzt sehr selten in Berlin gewesen, wird sich ja im Juli noch ändern,
und, richtig.
Genau. Nee, ich war da aber auch, da waren wir auch im Cassiopeia. Ich kannte den Schuppen vorher gar nicht. Das war dann so, wurde es mitgenommen, so, ne? Und ich muss am Ende auch sagen, was so Club-Sachen angeht, klar gibt es bestimmt auch immer, ich sag mal, schwarze Schafe, wie das immer so ist, die dann sagen, ah ja, komm, dann scheißen wir mal drauf. Aber ey, da wurde sich an 2G bis zum Geht nicht mehr gehalten, so, und dann wird es einfach kontrolliert. Und dann denke ich mir auch so, ey, die machen schon alles so, also damit auch wieder ein Stück weit Normalität eintreffen kann. Und ich muss auch sagen, ey, ganz ehrlich, ne, ich war zum ersten Mal wieder irgendwie in so einem Club oder so und dann fällt dir mal so auf, ja krass, du bist jetzt hier seit 2 Jahren mal wieder irgendwo mit mehreren Menschen zusammen, ohne Abstand, ohne Maske und dann fühlst dich dann irgendwie, ich vergleiche es halt immer damit, ich habe früher eine Zahnspange gehabt und als ich meine Zahnspange rausbekommen habe, die feste so nach 2 Jahren, war das ein ultra krass, war das so, wo ich dachte so, boah, geil.
Genau, auf jeden Fall.
Du weißt gar nicht, wie das war, so, ne? Und dann erschreckst du dich aber kurz selbst, weil du denkst, ja, das ist aber das, so muss das halt eigentlich sein, so, ne? Und,
ja, super.
Ne, mir ist schon klar, natürlich muss man auch wieder, ist schwierig manchmal da nochmal zurückzustecken, aber ich finde halt schon, wenn er halt das, was dir die Politik halt irgendwie vorgibt, den Spielraum, wenn du den komplett, wenn du dich daran hältst und kontrollierst das auch straight, es muss am Ende wieder ein Stück Normalität einkehren und es wird es auch. Also sage ich auch, wir kriegen das hin.
Genau. Und wie gesagt, Shoutout an die Kassiopeia. Bombenladen hast du genau einen richtigen. Die hatten dann jetzt am Ende sogar noch, irgendwann wurde es ja wieder ein bisschen enger und man durfte weniger Leute, da hatten sie dann irgendwann so eine Aktion wie betreutes Trinken. Dann wollte ich unbedingt gerne mal wieder hin und dann wurde leider alle zugemacht, weil ich fand das ganz süß zu sagen, ja, okay, dann stellen wir halt überall Tische hin. Und man, es gibt einfach betreutes Trinken. Abstände werden gehalten, es dürfen nur noch 30% Leute drin. Aber die machen sich halt einen Kopf und lassen sich nicht unterkriegen und das finde ich echt toll. Und kenne da auch viele Leute aus dem Laden schon seit sehr langer Zeit und habe da selber gerne aufgelegt, muss ich sagen, wahnsinnig viele Konzerte gesehen, die ich noch gut in Erinnerung habe. Super Laden auf jeden Fall. Code Orange Kids da mal gesehen, das war ein Hammerkonzert.
Fand ich auch, hat ultra Bock gemacht und deswegen, das... wenn man sich irgendwas überlegt, um das irgendwie am Kacken zu halten, finde ich einfach ultra geil. Ist mal, wie gesagt, manchmal auch nicht so einfach. Das kann auch nicht, also manchmal klappt das auch nicht so richtig, aber...
Auf jeden Fall.
Ne, das klingt zwar auch manchmal, ich will da Optimismus auch verbreiten, weil zu viel Pessimismus ist auch scheiße und deswegen, das wird schon werden.
So. Ja, wir sind optimistisch auf jeden Fall. Geil. Mir fällt ja gerade ein noch, ich schicke dir das dann, ich kann dir das wahrscheinlich nur als MP3 schicken, weil das WAV wird zu groß. Geht das nicht?
Doch, das ist eigentlich kein Problem.
Weil die Qualität ist, glaube ich, gar nicht, die ist unbedeutend schlechter. Nö, ich glaube, ist nicht mal schlechter.
Nee, das ist völlig in Ordnung.
Man kann ja bei WeTransfer nur, glaube ich, 2 GB schicken und ich glaube, dass wir mittlerweile, ich habe hier so einen Balken und ich mache den noch ein bisschen sauber, damit man die ganzen hier Wummere nicht hören. Das mache ich schon noch und schicke den einfach morgen und dann kannst du damit machen, was du willst. Schick dir ein Foto und du sagst mir einfach nochmal irgendwann Bescheid, wann es oben ist und dann mache ich dann einen Post und du machst das auch bei uns auf der BeatStakes Facebook-Seite und
so. Kann ich dir, vielen Dank.
Gerne.
Ich sag schon mal, ich lade halt immer donnerstags hoch, vielleicht auch, wenn ich das morgen bekomme, die Zeit habe, will ich das morgen sogar schon veröffentlichen, weil donnerstags kommt immer donnerstags die Folge raus. Und ansonsten mache ich das nächste Woche, entweder morgen oder nächste Woche, aber ich würde dir auf jeden Fall da nochmal schreiben. Ich peile mal morgen.
Geil, noch, sag mir nochmal Bescheid. Und du brauchst jetzt nochmal ein Foto von mir.
Ja, so 1, 2. Schön,
dass das ist wirklich ein gläserner Podcast. Hier wird gerade alles offen gemacht. So wird ein Podcast gemacht. Jeder kann einen Podcast machen. Obwohl, jeder macht ja auch einen Podcast.
Leider, ja. So, aber ja. Ich mache es trotzdem. Ich mache es ja schon irgendwie regelmäßig. Und deswegen ist ja regelmäßig, unregelmäßig. Und ohne Scheißhorsten. Ultra geil, dass wir das gemacht haben, dass du die Zeit genommen hast. Finde ich richtig cool.
Ja, sehr, sehr gerne. Ey, vielen Dank. Voll geil.
Tausend Dank. Ich gebe dir Feedback, wie es gelaufen ist. Und ich weiß nicht, ich moderiere jetzt einfach schon mal kurz ab, auch für die Leute da draußen und so. Ne? Das war jetzt die erste Folge im neuen Jahr 2022. Versucht hat wieder ein bisschen, weil es regelmäßiger zu machen, kommt ja regelmäßig. Ich habe noch ein paar Leute in der Pipeline. Da muss man nur Termine finden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt. Genau, wir hören uns irgendwann in 2 Wochen wahrscheinlich wieder. Habt eine gute Zeit. Danke nochmal an Thorsten, dass du da warst. Und,
sehr gerne.
Gerne. Danke. Und haut rein und bis bald. Ciao.
Tschüss. Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.